Herzlich willkommen zu Padercast, dem Podcast zum SC Paderborn 07. Mein Name ist Sebastian, das ist Folge 349, also fast schon wieder irgendeine Jubiläumsfolge. Und zu dieser fast Jubiläumsfolge sind heute mit mir dabei der Andreas.
Hallo.
Und der Marco.
Hallo.
Und den Kevin grüßen wir, der hat nämlich, der ist glaube ich krank, wenn ich das richtig gelesen habe, und wünschen ihm gute Besserung auf diesem Wege. Ansonsten habe ich tatsächlich ein spannendes, also wir haben noch ein bisschen Off-Topic heute, bevor es wieder mal ins Sportliche geht, was wir lange nicht hatten. Erstmal zum Smalltalk-Thema. Mögt ihr Klassentreffen? Habt ihr jemals ein Klassentreffen gemacht? Und welchen Schulabschluss habt ihr eigentlich? Also ich glaube Hochschule meine ich jetzt nicht, sondern habt ihr irgendwie Realschule oder Gymnasium?
Allgemeinbildende Schule meinst du?
Weiterführende Schule, wenn man.
Also, weiterführende Schule.
Also erstmal die Frage, das eine kommt ja vom anderen, mögt ihr Klassentreffen und habt ihr schon mal eins gemacht?
Also wir hatten nie ein Klassentreffen.
Ich überlege gerade, wir glaube ich auch nicht. Also, keine Ahnung, vielleicht mal vor 10, 15 Jahren oder so mal irgendwie, aber.
Das ist krass, ne? Also, das heißt, ich auch nicht, ich bin jetzt, ja gut, was heißt noch nicht so lange? 10 Jahre seit dem Gymnasium ist das jetzt her. Ich glaube, es gab mal, also einmal einen Versuch, das scheitert ja immer oft daran, dass sich keiner findet, der sowas privat organisieren möchte und irgendwelche finanziellen Risiken tragen will. Ja, ich glaube,
daran
wird es
auch gescheitert sein bei uns.
Das heißt, es kann keiner davon berichten, wie es ist, nach 10 Jahren seinen Freundeskreis, den man damals hatte, oder vermeintlichen Freundeskreis wiederzutreffen. Und in der Regel sind das ja wahrscheinlich auch Menschen, die man gar nicht wieder sehen möchte, weil die man mag, mit denen hat man ja wahrscheinlich ohnehin Kontakt. Ne? Von daher.
Ja. Ja, richtig.
Okay, also ihr seid keine Freunde von Klassentreffen. Welchen Schulabschluss?
Naja, ich kann dir nicht sagen, ob ich da ein Freund von bin. Wenn ich noch nie eins hatte, dann kann ich dir auch nicht sagen, ob ich da das toll finde oder nicht. Und ich wohne nicht mehr in der Stadt, in der ich zur Schule gegangen bin. Deswegen macht es keinen Sinn, für mich ein Klassentreffen zu organisieren. Das wäre sehr einsam.
Es sei denn, du reist dahin, wo du zur Schule gegangen bist. Aber was habt ihr denn gemacht? Also ich habe zum Beispiel erst Realschule, dann bin ich aufs Gymnasium gewechselt. Wie war das bei euch?
Ich war auf der Realschule. Ich war erst auf dem Gymnasium und habe dann auch auf die Realschule gewechselt.
Ach, sehr gut. Ich war auf der Hauptschule. Also habe da meinen Realschulabschluss gemacht und habe dann erst auf dem zweiten Bildungsweg sozusagen meine Fachhochschulreife und dann naja an der Uni die Hochschulreife gekriegt.
Also. Krass. Und wie war denn das damals? Also ich wüsste nicht mal, wie es heute ist, also frag mich nicht zum aktuellen Bildungssystem. Konntest du dann auf der Hauptschule einfach, also konnte man dann ganz normal in 10 Jahren den Realschulabschluss machen oder musste man da was dranhängen oder einfach andere Fächer wählen?
Na, früher gab es 10a und 10b. 10a war Hauptschulabschluss, 10b war Real, war mit einem, Vermerk hieß das nicht, war ein Realschulabschluss. Kannst du gleichsetzen mit einem Realschulabschluss. Ja.
Genau. Und hätte man dann auch von der Hauptschule aufs Gymnasium gehen können, um die 3 Jahre zum Abi noch zu machen, wenn du diesen Q-Vermerk hieß das bei
dann
uns?
Dann hättest du ein Q-Vermerk, dann brauchst du zusätzlich noch ein Q-Vermerk und dann kannst du konnte man damals aufs Gymnasium gehen, das habe ich aber nicht gemacht, sondern ich bin eine Ausbildung gegangen und habe dann nach meinem Ausbildung den Techniker gemacht und mit dem Techniker habe ich meine Fachhochschule reif gekriegt und dann bin ich nochmal 4 Jahre studieren gegangen und dann war ich irgendwann Wirtschaftsinformatiker.
Ja, mega.
Bis auf das Studium ist bei mir genauso gelaufen.
Ich finde das immer, also gerade so ein ganz geiles Beispiel, solche Lebensläufe, dass man eigentlich mit 18, 19, 17, 16 überhaupt noch nicht genau wissen muss, was man eigentlich machen möchte, sondern dass sich das einfach so entwickelt. Ne? Also dass man einfach, also ich finde das immer so, wird ja oft vermittelt, ich weiß nicht, ob das noch so ist, ich werde es erst in ein paar Jahren wieder erfahren, wenn mein Sohn dann in das Alter kommt, dass man solche Ratschläge aus alter Zeit geben kann.
Aber heute muss jeder aufs Gymnasium
auf
biegen und brechen.
Und also dann auch sofort Abi und sofort studieren und danach sofort arbeiten, so ungefähr. Ne? Ja.
Was heißt arbeiten?
Na gut, arbeiten ist grundsätzlich
nicht. Die ganzen Leute, die alle da jetzt nur noch studieren und sowas, die gehen ja nicht mehr arbeiten danach. Bis sie mit ihrem Studium durch sind und sich danach halt irgendwo wollig warm in den Bürostuhl setzen, die kennen kein Arbeiten.
Ja. Okay, wer so ein gewisses Gefühl von Klassentreffen bekommen kann, ne? Also wenn man so jemanden trifft, den man lange nicht gesehen hat und mal fragt, was du jetzt eigentlich so machst, das könnte demnächst der Fall sein, wenn der Hamburger SV hier mal wieder zu Gast ist, denn dann kommt Steffen Baumgart zurück. Wie habt ihr das Thema aufgefasst, dass Steffen Baumgart jetzt bei einem seiner vielen Lieblingsvereine, nämlich dem HSV, neben Köln, Rostock und sonst was noch angeheuert ist?
Paderborn.
Ja, glaube ich nicht. Also rückblickend schon, aber nicht so in dem Sinne. Habt ihr das wahrgenommen, Notiz genommen? War euch das vorher klar?
Ja, war ja zu erwarten, mir scheißegal. Ich finde es schade, dass er gewonnen hat.
Ja, war knapp genug. Andreas?
Grundsätzlich, ich freue mich, wenn er da ist, wenn er da zufrieden ist. Ich habe mir ein Stück aus der PK vor dem Spiel angeguckt, weil da hatten wir uns ja im Chat drüber unterhalten. Und dann habe ich mir noch so ein paar Statements und so zu ihm angeguckt und dann dachte ich mir auch nur so, ja, das ist jetzt aber auch nicht mehr der Baumi, der bei uns war, der ist so ein bisschen, ich weiß nicht, es fühlt sich so ein bisschen arrogant an, ist so mein Gefühl.
Ist anders, logisch. Der hat sich weiterentwickelt, musst du das positiv formulieren.
Ja, er hat sich weiterentwickelt, sagen wir so.
Ja, ich glaube, er ist sich seines Images bewusst.
Ja, absolut. Also, ich meine, warum auch nicht? Er hat ja auch gesagt, dass er auch unfassbar groß als Messias da empfangen wurde und sowas. Ja, das Vorstellungsfoto war super, als wenn er in den Knast gekommen wäre. Und war ja vorher auch so in Köln und sowas. Der wird ja hochgelobt überall und der wird ja quasi überall aufgenommen mit so, oh Gott, wir können alle so glücklich sein, dass wir dich haben. Ja, klar, dann hast du auch so ein gewisses Standing und sowas, aber ja, sagen wir so, ja, er hat sich entwickelt, wie Marco gerade so schön
gesagt hat. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich weiß das, ich glaube Marco auf jeden Fall, bei Kevin bin ich mir nicht mehr ganz sicher, der kann es ja nochmal in den Chat schreiben. Viele halten von Trainern, die dann weg sind, nichts, auch von Spielern, die dann weg sind, nichts, also die wünschen denen jetzt nichts Schlechtes, aber die sind einigen völlig egal. Ich muss immer sagen, ich habe dadurch, dass ich ja in der Region um Köln arbeite, immer noch so einen Bezug, zumindest über Arbeitskollegen, mit denen ich mich unterhalten habe, zu Steffen Baumgart gehabt und ich finde, die Person ist hier einfach mit dem, was hier geleistet worden ist, Kult und deswegen hat mich das schon irgendwie sehr interessiert, was er so, also ich weiß nicht, ich mag den Kerl immer noch und
ja.
Ich sag mal so, ich gönne es tatsächlich dem HSV unter ihm deutlich mehr, wenn sie dann tatsächlich aufsteigen sollten. Und wenn es einer darf, dann oder macht schaffen kann, dann ist es definitiv Steffen Baumgart. Also ich habe da eigentlich, also mir ist es eigentlich völlig egal, ob die jetzt aufsteigen oder nicht, aber ich gönne es dem Verein etwas mehr, seitdem Steffen Baumgart da ist.
Also ich gönne Hamburg definitiv den Aufstieg. Allerdings habe ich die auch sehr gerne bei uns in der Liga.
Also wenn St. Pauli und Hamburg aufsteigen, haben wir auf jeden Fall weniger attraktivere Auswärtsfahrten, weil das schon immer sehr cool ist und seit Jahren eigentlich fest eingeplant ist, mindestens einmal im Jahr nach Hamburg zu fahren. Aber wir schauen jetzt mal so ein bisschen, was wir eigentlich dazu beitragen können, dass dem nicht so ist und gucken deswegen so ein bisschen auf den SCP. Ich muss ja erstmal an dieser Stelle ein absolutes Lob loswerden, weil ich bin ja jetzt in den letzten Wochen sowohl bei Benjamin Weber als auch bei dem Thema Investoren und bei dem Recap von der Mitgliederversammlung letzte Woche nicht dabei gewesen und also aus freien Stücken nicht dabei gewesen. Es ist nicht so, ich hatte keine Zeit, aber habe natürlich umso mehr Zeit gehabt, die Podcasts mal endlich wieder einfach nur als Hörer zu hören und muss sagen, echt fett, geile Folgen, also wenn man selber dabei ist, kriegt man das gar nicht so mit, jetzt ersinken wir hier im Eigenlob, aber ich möchte das einfach hier von mir an euch drei dann aussprechen, das waren echt Hammerfolgen, ich habe da bin durch das ganze Thema sehr gut mitgenommen worden und habe mich verbunden gefühlt und fand es auch gar nicht so schlecht, dass wir das 4:0 gegen Kiel jetzt ab sofort als das hat nie stattgefunden, weil es keine Padergast-Folge dazu gab, deklarieren. Nee, aber Marco, dir vielen Dank für das Organisieren des Interviews, auch mit den zeitlichen Hürden, die das hatte, mit der aktiven Fanszene zum Thema und euch beiden vielen Dank, dass ihr vor Ort wart und Kevin auch vielen Dank, dass er auch in allen Podcasts die Stellung gehalten hat und mit dabei war. Es ist eine sehr schöne Diskussion letzte Woche gewesen.
Es freut uns.
Ja.
Also mich freut es zumindest. Ich möchte nicht für Andreas sprechen. Fall. Danke, danke. Ich freue mich aber auch, dass du heute wieder dabei bist,
Basti. Ja, genau. Und ich habe nicht nur ich bin es, der Lob loswerden muss. Und zwar der Julian hat einmal eine Sprachnachricht eingesendet.
Welcher Julian?
Julius Bambulius auf Instagram.
Ach so.
Julius Bambulius. Okay.
Und
okay, los.
Moment,
ich muss erstmal.
Die geht jetzt los.
Hallo Jungs, Julian nochmal hier. Ich wollte euch nochmal ein großes Dankeschön dalassen für die Arbeit, Zeit, die ihr in den Podcast steckt. Die Tatsache für mich, dass ich aus 90 Kilometer Entfernung dann nicht bei der Jahreshauptversammlung dabei war, aber von euch das geschildert bekomme und das Gefühl habe, dabei gewesen zu sein, das freut mich total. Ich freue mich eigentlich jede Woche auf den Podcast, um ja einfach so ein bisschen das Spiel nochmal mit euch zu verarbeiten. Und ihr macht einfach eine geile Arbeit. Das freut mich total. Hab selber zwei Kinder, von daher weiß ich auch, dass man sich alles an Zeit für andere Dinge freischaufeln muss. Deswegen weiß ich es noch mehr zu schätzen, dass ihr das immer noch und teilweise ja auch wirklich echt ausführlich durch 2-3 Stunden mit Interviews ausfüllt. Danke dir.
Also hat er dann nochmal korrigiert?
Sorry, danke euch.
Danke euch hinterhergeschoben. Ja, vielen Dank für die nette Nachricht. Ich habe tatsächlich genau dasselbe gedacht, deswegen habe ich die Sache mit reingenommen. Tatsächlich möchte ich an der Stelle ein neues Ziel aufrufen. Und zwar, den Padercast gibt's nicht nur auf Twitch jede Woche. Also wenn ihr Fragen stellen wollt, dann macht ihr das hier im Live-Chat. Könnt ihr direkt mit uns interagieren und auch die Sendung so ein bisschen mitgestalten, Sendungstitel auswählen und sowas. Tolles dann im Nachgang machen. Ihr könnt die Podcasts natürlich auf Spotify und Apple Podcasts und in allen anderen Podcast-Apps hören. Und ihr könnt die Podcasts auch im Real Life auf YouTube gucken. Und wir haben durch die letzten Folgen ein ganz gutes YouTube-Wachstum gehabt, sind da aber so bei 150 Abonnenten. Deswegen würde ich sagen, als Ziel, wenn wir da irgendwann im nächsten Jahr mal, also bis Ende des Jahres, die 500 knacken würden, das wäre echt ein tolles Ziel. Wir haben nämlich auch auf YouTube sehr viele, kriegen wir mittlerweile auch viele Kommentare rein. Also das ist tatsächlich ja auch so die einzige Plattform, wo man außer Twitch überhaupt was Dauerhaftes hinterlassen kann.
Stimmt gar nicht.
Ja, man kann auch im Blog
bei Podigy
was hinterlassen, das machen aber die wenigsten. Auf YouTube geht das langsam los. So zum Beispiel das
siehst du bloß gar nicht.
Ja, ich gucke da selten rein. Ne? Also auf YouTube.
Ja, es kommt schon relativ häufig vor.
Okay.
Muss man nämlich freigeben oder ablehnen und wir geben immer alles frei.
Ach so, ich dachte, wir lehnen alles ab.
Nee, nein.
Der gute Only One 657. Der weist,
Kackname,
der weist auf YouTube aber darauf hin zum Thema Fankneipe, was ihr ja schon mehrfach diskutiert habt. Und zwar, Wilfried Finke war früher beim Hofladen, als es mit dem SCP richtig scheiße lief, öfter beim Hofladen, um die Argumente der Fans zu hören. Das stimmt tatsächlich. Ich erinnere mich da, also ich meine, es gab auch eine Zeit, wo Wilfried Finke auf Facebook aktiv war. Also insofern stimmt, die Interaktion hat es im Hofladen schon mal gegeben.
Vermeidlich auf stimmt, Facebook.
Ja. Dann hat Be the Amafish, Alarmfisch, hat geschrieben zur Investorenfolge, interessante Gäste, gerne öfter. Aber dann haben wir auch jede Menge kritische Stimmen bekommen. Zum einen zum Thema Nürnberg und Fürth. Das kam nicht gut weg auf YouTube. Und der ich glaube, das ist auch ein User hier von Twitch, der JMS7662 hat geschrieben, was ein Fake gestern mit Weber, wenn der Hack im Genick sitzt und aufpasst, was Weber sagt, nicht meins, aber wohl normal. Und mehrere Leute oder noch mindestens ein, zwei andere Personen haben da geschrieben, dass das ja eine Fake-Sendung gewesen sei. Erstmal möchte ich die Gelegenheit nutzen, um auf eine wirklich tolle Folge mit Benjamin Weber, ich glaube auch über 2 Stunden, hinzuweisen. Wer sie noch nicht gehört hat, sollte das dringend nachholen. Und also mal abgesehen davon, dass Herr Hack tatsächlich daneben saß, war uns vorher auch nicht klar, war auch sonst, glaube ich, nie so, ist aber ja letztendlich dem Verein.
War noch nie so. Nein, war in der Tat noch nie so. Also
ist. Also, weißt du es? Auch bei Steffen Baumgart? Ja gut, bei Steffen Baumgart zu Hause in Berlin.
Bei Steffen Baumgart saß der auf dem Sofa oder was? Bei Markus Krösche saß der im Zimmer in seinem Haus.
Nein, aber
genau, war noch nie so.
Haben wir aber keinen Einfluss drauf und ist halt, wenn der Verein das so machen möchte, ich meine, es wurde ja transparent darauf hingewiesen, so ist es halt, kann sich, also ja,
Ist ja mit Disclaimer gewesen, genau.
Genau, war ja mit Disclaimer. So, und als wäre das Ganze nicht genug, heute im Anschluss an unsere Spielbesprechung, zu der wir jetzt kommen, haben wir noch einen tollen Gast aus Magdeburg, nämlich den Thomas vom Nur der FCM-Podcast. Das heißt, auch heute geht es heiter im Anschluss weiter mit Gästen. So viel zum Thema Eigenwerbung.
Jetzt mal zum Thema Fußball.
Genau, vor dem Spiel gegen Wiesbaden, wenn man zumindest das Spiel geguckt hat, eigentlich eine ganz gute Saison gespielt haben, zumindest als sie geführt haben, hat der Kommentator sämtliche Statistiken ausgepackt, irgendwie nur gegen Braunschweig und noch eine Gurkentruppe zu Hause überhaupt verloren und alles total toll. Als sie dann hinten lagen, hat er nur noch Statistiken ausgepackt, die total scheiße waren, wie zum Beispiel nur ein Sieg aus den letzten 6 Spielen gegen Berlin. Das heißt also, vor dem Spiel habe ich tatsächlich gedacht, also Wiesbaden ist so, könnte man gut gewinnen. Wie war euer Blick auf Wiesbaden vor dem Spiel, Marco?
Ich habe gedacht, das wird ein Gurkenkick, muss ich ganz ehrlich sagen, weil nach dem 4-0 gegen Holstein Kiel ist das, glaube ich, auch nicht so einfach, gegen wen Wiesbaden zu spielen. Ich meine, ich habe das ja auch gegen Nürnberg gesehen. Gut, Nürnberg ist vielleicht eine andere Mannschaft. Aber die haben sich auch extrem schwer getan. Also, und Kiel ist zu Hause jetzt auch nicht so schwach. Wir sind jetzt keine spielstarke Mannschaft, aber da gehst du nicht mal einfach so im Vorbeigehen hin und gewinnst das. Also, wenn die Einstellung wieder nicht gestimmt hätte wie gegen Kiel, wäre das, glaube ich, ziemlich übel ausgegangen. Von daher war ich nicht gerade sehr positiv gestimmt.
Andreas, wie war es bei dir?
Ich war natürlich durchaus positiv gestimmt. Ich habe Lukas Kwasniok hat ja schon gesagt in der PK vor dem Spiel, dass Wiesbaden, genau wie Marco gerade schon gesagt hat, eine schwere Nuss wird. Die haben erst 2-mal zu Hause verloren und ob wir jetzt gut drauf sind oder nicht, das ist auch mehr als fraglich gewesen. Ich bin aber guter Dinge gewesen, dass die Mannschaft eine gute Reaktion zeigen wird und dass gerade nach so einer Nackenschelle, was es ja schon gewesen ist, dass wir dann einfach eine gute Reaktion zeigen und dass dann auch was passiert. Also ich habe mich schon auf ein hartes Spiel gefreut, aber ich bin doch davon ausgegangen, dass wir es gewinnen. So ehrlich bin ich.
Bist du denn mal nicht davon ausgegangen? Aber ja, also ihr wart optimistisch dann und pessimistisch gestimmt. Oder durchschnittlich gestimmt. War jemand war jemand vor Ort? Ich glaube nicht, ne? Es gab eine Choreo, die hat man im Fernsehen gesehen. Stimmt nicht. Ich weiß gar nicht, ob man sie im Fernsehen gesehen hat, aber zumindest wurde sie auf Facebook nachher geteilt, wo so sehr viele Doppelhalter hochgehalten worden sind. Und das sah für einen Freitagabend in Wiesbaden, was jetzt nicht so weit, aber auch nicht Ruhrgebiet ist, sah es ganz gut gefüllt aus, der Block. Also zumindest die Bilder, die ich im Nachgang gesehen habe, und auch die Stimmung wirkte ganz gut. Habt ihr Anmerkungen dazu noch?
Ich habe die Choreo nicht gesehen, ich habe auch keine Fotos gesehen, müsste ich mir gleich mal angucken.
Ja, werde ich im Laufe der Sendung, wenn wir uns gleich unterhalten, mal sorge ich dafür, dass das über den Bildschirm hier flackert. Ja. Aber du wolltest noch was anderes sagen.
Ja, und dementsprechend, nichts hinzuzufügen. Also ich glaube, da kannst du immer gut Stimmung machen, weil da auch wenig Heimfans die Stimmung machen. Also da bist du immer gut zu hören. Das ist, glaube ich, immer ganz dankbar.
Ja, okay. Dann jetzt über die Aufstellung müssen wir aber dieses Mal wieder reden, weil wir haben ja auch Kiel schon verpasst. Während beim Spiel gegen Kiel, muss ich mich jetzt gerade erinnern, ich glaube, mit Enz, Heuer dann damals, dann, ich glaube, Klefisch und Klaas waren beide draußen, kann das sein, gegen Kiel? Ich meine ja, ne? Also war eine völlig andere Mannschaft damals dann auf dem Platz und jetzt wurde wieder ordentlich durchrotiert. Und zwar sind Muslio, Leipatz, Klaas und Klefisch auf jeden Fall wieder reingekommen. Und Grimaldi, Heuer, Enz, logisch durch die Rotsperre, 3 Spiele gesperrt. Und Ansa sind wieder rausgeflogen. Andreas, wie hast du denn, also bei der Aufstellung hast du gedacht, bist du da auch in das gleiche Thema verfallen wie viele in den sozialen Medien? Oh, wir kriegen ja nie eine Aufstellung zusammen. Oder Was hast
immer
du?
Eine gleiche Aufstellung. Die Aufstellung kriegen wir mal zusammen. Wir haben einen großen Kader.
Aber eine richtige Stammformation. Aber wie war dein
Gedanke? Wenn man mal richtig reinguckt, ist das ja eine Stammformation. Weil wenn du dir anguckst mit Klefisch, Konsombi, Obermeier, Kurda ist zurückgekommen.
Klefisch war draußen.
Ja, aber guck dir mal an, wie oft der gespielt hat in der Saison.
Ja. Klar. Also, ja, und Hoffmeier auch. Der war auch mal eine Zeit lang draußen, ist jetzt wieder drin seit 2 Spielen. Also,
genau, Hoffmeier spielt auch. Der Kostons spielt, seitdem er gekommen ist. Bei uns, Klaas ist auch sehr regelmäßig.
Ja, also, Bevilla auch.
Ja,
genau. Leipert jetzt nach langer Verletzung und alles mal wieder.
Genau, der kommt auch mal wieder. Also der braucht auch Minuten. Also ich glaube, das ist ganz, ganz richtig. Also ich finde diese Geschichte von wegen, wir finden keine Aufstellung, finde ich ein bisschen schwierig.
Ja.
Weil nein, das hat ja auch ein bisschen was bedingt durch andere Einflüsse, ne? Also.
Das sehe ich auch so. Also wir sind keine gesetzte Mannschaft. Wir haben nicht das feste Gerüst, was jetzt schon seit 2, 3 Jahren zusammenspielt, sondern wir sind einfach in der Umbruchsaison und das muss man dann auch einfach akzeptieren, dass sich die Aufstellung dann ändert, vor allem weil wir mit so vielen jungen Spielern auch einfach arbeiten, dass da einfach immer Wechsel ist, weil du musst denen halt zum einen Spielzeit geben und zum anderen musst du sie dann auch aus der Schusslinie nehmen und denen auch ein bisschen Zeit geben, ohne sie zu verfeuern. Also
ich gehe auch mal davon aus, dass wir uns auf den Gegner auch einstellen. Ende
nicht anders werden.
Ja. Also das, was Kwasniok ja auch immer betont, ist, dass wir uns auf den Gegner einstellen und dementsprechend reagieren.
Genau, das kommt ja noch dazu.
Okay. Gut. Ja, also Anmerkungen zur Aufstellung noch?
Nö. Doch, Hut war wieder auf der Bank.
Genau, das fand ich das Spannendste an der Aufstellung, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hätte ich nicht gedacht, dass der nochmal zurückkommt in den Kader.
Ja, und dass er auch noch so zügig wiederkommt, weil der hat ja hier seinen Anbruch da am Knorpel, Fortsatz,
irgendwas.
Und da dachte ich, das wäre was langwierigeres, weil wenn er auf der Bank sitzt, musst du ja auch damit rechnen, dass er plötzlich dann halt auch eine gewisse Zeit spielt, ne?
Du meinst, dass er wieder in die Startelf rückt, oder?
Nö, das zum Beispiel, was weiß ich, wenn Böwing halt eine sehr ungünstige rote Karte kriegt in den ersten 10 Minuten oder so. Kennt Hut ja.
Ja, okay, das kann natürlich sein, ja. Naja, okay, also das war das Erstaunlichste an der Aufstellung. Wie sind wir denn ins Spiel gekommen, Andreas? Ich habe übrigens jetzt die Choreo eingeblendet für die, die optisch zuschauen.
Oh, da gucke ich mir das auch mal an.
Ja, gucke ich da auch gerade eben kurz einmal rein.
Ja, man sieht diverse Doppelhalter und vorne ein...
das habe ich gesehen. Ja, das meintest du.
Ja,
das haben wir auch im Fernsehen gesehen, in der Tat.
Ja, also ich meine, dafür, dass man mit, was sind das, 200, 300, 300 Leuten auswärts fährt, an einem Freitagabend ist das vor allem unten mit, also unten steht so ein 1907, wie nennt man das mit Blockfahren?
Aber kann sich doch jeder angucken, wer will. Brauchst du ja nicht erklären.
Ja, genau, stimmt. Guckt euch das auf YouTube oder Twitch an. Dann wisst ihr, wovon wir sprechen. Also ich finde gerade die Doppelhalter auch mit dem Rathaus und so sehr schön, sehr schön. Schöne Sache. Gut, Andreas, wie sind wir ins Spiel gekommen?
Gut fand ich. Also ich finde, wir haben von Anfang an haben wir wirklich Gas gegeben. Also wie gesagt, ist nicht so, dass Wiesbaden sich zurückgelehnt hätte oder sowas. Aber ich fand, wir waren von Anfang, vom Startschuss an, waren wir besser im Spiel, haben viel nach vorne gearbeitet und ich hatte so am Anfang so das Gefühl, es ist jetzt nur noch die Frage der Zeit, bis wir ein Tor schießen und dem sollte dann ja so schnell nicht sein. Wir sind dann ja leider relativ früh in Rückstand geraten. Nur
30. Minute, ne? Also ehrlich gesagt, genau wie du, ich habe die ganze Zeit gewartet, bis denn die zwingenden Torchancen kommen. Ich glaube, Latte hatten wir schon einmal getroffen, wie dreimal im Spiel. Also wir waren eigentlich gut drin, ne? Aber also wirklich auch
ja,
so
genau.
Durchgängig, ne?
Ja, das war schon, also ich glaube, wir haben das Spiel gemacht. Also das hast du schon gesehen, wer die technisch bessere Mannschaft ist und wer es auch eher machen wollte. Aber war halt, glaube ich, gerade so in der ersten Halbzeit wenig Zwingendes. Ich weiß gar nicht, wenn einmal Aluminium dabei war, das mag sein, das habe ich wieder verdrängt dann. Ich kann mich an eine zweite Halbzeit an zwei
Das war der Freistoß von Obermeier, der an die Latte ging.
Ah, okay. Ja, genau, das stimmt. Ja, jetzt wo du es sagst, kann ich mich auch daran erinnern. Also wir waren deutlich besser im Spiel. Wiesbaden war ja gar nicht auf dem Platz. Umso verwundernswerter, dass man beim ersten Konter sich direkt ein Tor fängt.
Ja, was hast du da gedacht, Marco? Also ich habe gedacht, ey, jetzt spielst du die meisten Spiele wirklich fast die gesamte Rückrunde eigentlich von Anfang an relativ schlecht. Oder was heißt schlecht, aber gut, gegen Kiel haben wir auch ordentlich gespielt. Die ersten Minuten sind dann untergegangen. Gegen die anderen Mannschaften sahen wir oft am Anfang ganz scheiße aus. Ich erinnere nur an Osnabrück. So, und jetzt hast du so ein Spiel, wo du gefühlt alles in der Hand hast und auch da gehst du dann in Rückstand. Hast du gedacht, das gibt jetzt eine Klatsche oder das war's? Oder das wird jetzt so ein ganz, also wird ganz beschissenes Spiel?
Ich finde, das war ein relativ häufig auftretendes Spiel und auch Spielverhalten. Und also nach dem 1-0 habe ich mir natürlich gedacht, Kacke, es wird auch nicht einfach. Aber das Spiel fand ich eigentlich sehr exemplarisch, auch für Paderborn. Von daher habe ich mir dann in der 30. Minute überhaupt gar keine Gedanken groß gemacht, weil wir haben schon das ein oder andere Spiel gedreht. Und ich war guter Dinge, weil technisch und spielerisch waren wir deutlich überlegen. Vor allen Dingen haben wir auch nicht zurückgesteckt davon, fand ich. Also du hast jetzt keinen Einbruch dadurch gemerkt. Das fand ich sehr, sehr positiv. Von daher habe ich mir gedacht, naja, warten wir es mal ab.
Mich hat völlig verwundert, der Kommentator sagte einfach, man merkt, dass Paderborn jetzt vor allem nach dem Gegentreffer beeindruckt ist. Habe ich dann gedacht so, nee, finde ich gar nicht. Also ich hatte genau wie du nie das Gefühl von wegen, ey, jetzt fallen wir da auseinander oder jetzt merkst du die richtig krasse Unsicherheit oder so, sondern nee, das waren halt tatsächlich so Unglück halt im Abschluss, dass die Tore nicht reingegangen sind. Aluminium, wie gesagt, halt im Laufe des Spiels, glaube ich, 3-4 Mal getroffen. Und wen hatte da einfach Glück, ne? Muss man einfach sagen, dass sie quasi mit dem ersten Konter den Treffer gemacht haben. Und also zu dem Zeitpunkt war ich definitiv dann auch guter Dinge, so ey, 30. Minute, wir haben noch eine Stunde Zeit, alles gut. Ja, wo sind die Tennisbälle?
Die kommen nicht mehr, aber da tatsächlich war ich da auch, also ich war grundsätzlich noch guter Dinge. Es ist so ein bisschen kurios in diesen Jahren, wo wir so jetzt sind wir bei Steffen Baumgart, bei unserem Klassenfreund, hatte man immer das Gefühl, egal wie es steht, auch 2-0 in Rostock oder so, drehst du irgendwie. Das Gefühl habe ich jetzt nicht unbedingt. Auf der anderen Seite passiert es doch relativ häufig, dass wir nach Rückständen zurückkommen. Also jetzt Lautern war ein Beispiel. Gut, gegen Kiel hat das nicht so gut geklappt. Aber ich glaube, gefühlt gab es noch einige Spiele davor. Ich meine, selbst nach Rückschlägen wie gegen Osnabrück hat man sich irgendwie durchgehangelt. Dafür ist man halt in so Spielen wie gegen Kiel und führt am Anfang der Saison komplett untergegangen. Also es war so, ist so ein bisschen Wunderkiste, was dabei rumkommt, tendenziell, aber doch gefühlt oft auch mit einer guten Entwicklung. Ich war so mit so gemixten Gefühlen, habe aber gedacht, jetzt das 4-0 von Kiel im Rücken, da ist das jetzt schon entscheidend, wie man jetzt weiterspielt. Und man hat ja dann eigentlich sehr gut weitergespielt, weiter Druck gemacht und hat dann nur 9 Minuten später ein Tor von Custance gesehen, wo ich dann jetzt Marco frage, ist das der Grund, warum man den im Winter geholt hat? Weil der halt also nach einem langen Ball schnell genug ist und dann halt aber auch die Bälle reinmacht?
Also ich meine, so viele Tore hat er ja noch nicht geschossen, aber ich glaube, der passt da ganz gut vorne rein in diese Kombination. Ne,
mit zwei Tore in 6 Spielen, ne? Ich meine,
naja, genau, aber ich hätte jetzt keine 20 Tore also geschossen, ist jetzt, ja. Aber der passt da ganz gut rein und das ist meiner Meinung nach auch ein guter Leipert-Ersatz, also jetzt auch wenn Leipert mit ihm zusammen jetzt auf dem Feld stand, also ich glaube, wenn Grimaldi und Platte fit sind oder einer da ganz gut im Saft gerade steht, Bilbia, Costons und dann Platte oder Grimaldi, ist, glaube ich, brandgefährlich. Also hast du alles mit dabei. Ich glaube schon, ich meine, das ist schon eine Perspektive, die man da geholt hat für einen Leipertz, der ja lange jetzt verletzt war, der auch nicht der Jüngste ist. Ich weiß gar nicht, der Vertrag läuft, glaube ich, auch aus zum Ende des Jahres. Also ich denke mal, Deswegen hat man den geholt. Und ich finde, der passt super rein. Also der hat sich da schnell reingespielt. Jetzt zwei Tore in 6 Spielen. Mega, also läuft. Das ist, kann man, glaube ich, noch Spaß dran annehmen.
Ja, ich glaube auch.
Also der Torabschluss war sehr souverän. Also das ist so ein, ne, fand ich so, also gut, ungefähr so gut wie der Kollege aus Wiesbaden auch das 1-0 gemacht hat, ne? Tatsächlich ja sehr ähnliche Situation.
War aber auch gut gemacht, das 1-0, ne, muss man jetzt ja auch mal sagen.
Die Vorlage von Bilbia, ne?
Aus dem Winkel, ey.
Ach so.
Ja, stimmt.
Die Vorlage von Bilbia, genau, und dann genau, wie du sagst, aus dem, also es hat er schon öfter versucht, ne, dieser Abschluss. Also er hatte schon ein paar Chancen, der Cousins. Ich glaube, in jedem Spiel hat er immer so ein, zwei Chancen gehabt, aber er hat eine ganz gute, also ich, ja, also macht das echt gut und ich bin da auch sehr gespannt. Tatsächlich habe ich dann so zur Halbzeit gedacht, okay, eigentlich offensiv braucht man sich im Moment gar keine Sorgen machen, wenn man überlegt, wer da noch alles kommen kann. Also ich wusste ja, ein Ansa ist noch da, ein Conte ist noch da. Ich glaube, Grimaldi kam ja auch noch rein. Also wie Marco eben sagte, wenn Platte dann nochmal fit wäre. Also ehrlich gesagt, offensiv, wir werden ja gleich noch über Bilbia sprechen, ist das, also offensiv würde ich sagen, haben wir eigentlich im Moment das geringste Problem. Was erstaunlich ist, wenn man die ganze Saison eigentlich vorher nach einem Stürmer geschrien hat, den wir jetzt auch haben, aber oder einen zusätzlichen Stürmer, den wir haben, aber wie waren eure Gedanken zur Halbzeit, Marco?
Wozu jetzt?
Ja, also gut, entweder du gehst jetzt darauf ein, dass ich sage, dass wir offensiv die wenigsten, also wirklich ne, letzte Reihe, Sturmreihe, also Spitze und dahinter gar keine Probleme haben, dass die Probleme woanders liegen, oder du schilderst, was du zur Halbzeit gedacht hast, kannst du jetzt überlegen.
Also ich glaube, dass wir weder, also ich glaube, dass wir, also ich kann zu beiden was sagen. Ich glaube, dass unser Kader echt breit ist und den brauchen wir auch so breit, gerade defensiv, weil da haben wir wirklich viele Ausfälle. Jetzt sind wir in der Offensive gerade mal stabil und jetzt hat auch keiner eine rote Karte, das hatten wir ja auch schon. Und von daher glaube ich, ist das alles mega gut. Ich meine, Platte hat ja auch niemand gesagt, dass der krank ist und der war trotzdem nicht im Kader. Also das ist ja auch etwas, was man sich vorher nie hätte denken können. In der Halbzeit habe ich mir gedacht, ja, jetzt rocken wir das in der zweiten Halbzeit. Also das 1-1 war, glaube ich, schon schwierig zu verkraften für Wien Wiesbaden, weil die haben auch ordentlich Druck gehabt und ich finde, danach kam auch wirklich, wirklich wenig von denen.
Ja, Andreas, du hast es ähnlich gesehen.
Nee, sehe ich ganz genauso. Also nach dem Treffer von uns und vor allem, wir hatten ja auch Ecken ohne Ende, ne? Was für uns ja ungewöhnlich ist. Allerdings, ja, die Ecken waren jetzt auch so wenig spannend wieder. Aber ich weiß nicht, wir hatten ja, glaube ich, 5-0 Ecken, glaube ich, in der ersten Hälfte oder sowas. Da mache ich mir dann keine Sorgen. Also habe ich mich auf die zweite Hälfte gefreut. Vor allem, weil Kwasniok ja auch schon des Öfteren bewiesen hat, dass er in der Halbzeit auch nochmal die Jungs noch einen ganzen Tacken besser einstellen kann. Habe ich mich drauf gefreut.
Ja, dann ging es auch direkt hoch her. Zweimal Pfosten bzw. Latte. Erst, ich glaube, Cousins wieder. Das wäre es natürlich gewesen mit dem Doppelpack. Hat leider nicht geklappt und ich glaube, Bilbia hat auch nochmal den Pfosten getroffen den Pfosten getroffen. Und dann gab es so eine kleine Rudelbildung, die habe ich tatsächlich gar nicht mehr in Erinnerung. Aber möglicherweise zu einem Elfmeter hätte kommen können, wo Klefisch den Kovacevic gefoult haben soll. Ich habe die Rudelbildung gar nicht mehr in Erinnerung. Ist die Szene euch noch in Erinnerung geblieben?
Ich am Anfang der ersten Hälfte?
Nö, der zweiten.
Ich kann mich an Rudelbildung erinnern. Warum, weiß ich tatsächlich gar nicht mehr.
Ich meine, wenn ich mich jetzt so erinnere, ich glaube, es war aber relativ klar, dass es kein Foul war und kein Elfmeter war. Marco, du hast auch nichts mehr dazu, zu der strittigen Szene, oder?
Nö, das ist... Also, ja, da wurde, glaube ich, irgendjemand berührt und mit war und sonst was ist das immer mühselig, danach dann nochmal irgendwie das in Erinnerung zu behalten. Kann ich mir nicht mehr so daran erinnern. Ist auch irgendwie so ein Gänze, so ein Spiel, finde ich, wo du so sagen kannst, ey, das ist so ein, hört sich mal doof an, so ein Pflichtsieg. Und wo du denkst, so, das ist so eine Korrekturmaßnahme nach dem Holstein-Kiel-Spiel. Korrektur erfolgt und jetzt können wir wieder etwas befreiter und mit etwas weniger Druck aufspielen und hoffen, dass da bei mehr rauskommt. Also ich habe da ganz viele Sachen auch wirklich nicht mehr so richtig im Kopf von dem Spiel. Ne?
Ja,
also,
das stimmt. Geht mir ähnlich. Ich glaube auch das Gefühl, nachdem wir so gut aus der Halbzeit gekommen sind, kam auch gar nicht mehr so viel. Wir hatten zwar viel Ballbesitz. Was auf jeden Fall passiert ist, ist, dass Conte in der 59. eingewechselt wurde und nach 10 Minuten wieder ausgewechselt wurde, nachdem er, glaube einmal über die Werbebande gekracht ist und sehr auf die Rippe gefallen ist.
Draufgekracht. Ja. Also er ist nicht drüber gekracht, er ist ja so... Hast du gesehen im Video, der ist so dagegen und so hoch und dann mal mit der Seite so da drauf gefallen, also mit seinem ganzen Körpergewicht. Hat mich nur gewundert, dass der weitergespielt hat, ehrlich gesagt.
Und auch noch eine Chance hatte oder zumindest eine Flanke geschlagen hat. Und dann wurde er wieder ausgewechselt und für ihn kam dann Zehnter rein, der auch immer mal wieder jetzt reinschnuppert, nachdem er, glaube ich, in seinem ersten Spiel ja gleich auch eine richtig gute Chance hatte. Jetzt kriegt er ja kontinuierlich ein paar Minuten und genau, Conte ist vorher für Klaas gekommen, dann kam Zehnter für Conte und Ansa ist für Leipertz gekommen. Auch da kam dann, also ich hatte dann das Gefühl, wir waren zwar am Drücker, beziehungsweise, also irgendwie war bei, ja, so nach diesem Wechsel von Conte aber auch dann so echt wieder die Luft raus, bis dann aus dem Nichts so ein bisschen wieder ein langer Ball auf Bilbia kam, Vorarbeit von Zehnter. Und Bilbia den Ball dann.
Mega Pass von Zehnter.
Ja.
Mega Ding.
Und eigentlich.
Über das halbe Spielfeld, ne? Das war schon schön.
Mega Pass und vor allem alle Tore irgendwie ähnlich entstanden, ne? Langer Ball oder flacher langer Ball und die Geschwindigkeit und Abschlussstärke macht es dann am Ende aus. Bilbia mit Vorlage und Tor sicherlich der Spieler des Spiels für uns. War er denn in der Kicker-Elf? Bestimmt nicht, brauche ich gar nicht gucken, ne?
Nein,
der hat bestimmt eine 4 gekriegt im Kicker.
Ja, in der Tat habe ich mich ein bisschen gewundert über die Noten, die man verteilt hat im Kicker. Was hat er denn? Für Bier
2,0.
Aber cool, eine 4,5?
Ja.
Oder
Klaas auch eine 4,5.
Ja, so Klaas fand ich jetzt unauffällig, aber eine 4,5, weiß ich nicht.
Ja.
Den Zombie fand ich auch stabil in der Mitte. Obermeier fand ich gut, auch mit seinem Freistoß. Es war übrigens keine Latte, habe ich gesehen, da war der Torwart noch dran. Aber genau,
stimmt,
Leipertz.
Ecke. Ja, stimmt.
Leipertz weiß ich auch nicht, weil jetzt 3,5, also war unauffällig, aber war jetzt keine 3,5. Naja.
Jedenfalls nach dem schönen Tor hat Wiesbaden das auch nochmal, also das hat mir dann nicht gefallen. Wir haben dann irgendwie ich habe gedacht, gut, wir hatten dann nochmal das Abseitstor durch Grimaldi, okay, was auch ultra knapp war, aber ansonsten finde ich, haben wir es wieder unnötig spannend gemacht. Also gerade da gab es dann nochmal eine Szene, wo Wiesbaden Handelfmeter haben wollte. Jetzt mal unabhängig von dem Handelfmeter selbst, den es dann nicht gab, zu Recht aus meiner Sicht. Ja, vielleicht ist das zu viel gewollt, aber ich habe das Spiel vom HSV gesehen, gegen Elversberg war das, glaube ich. Wenn du siehst, wie so ein HSV halt so ein Spiel mit einer knappen Führung runterrockt und wie wir das dann machen, obwohl, also ich weiß es nicht. Also Marco, du hast beim letzten Mal.
Wir haben gerade noch davon gesprochen, dass unsere Mannschaft im Umbruch ist, junge Spieler und so weiter.
Das reden wir
so. Und dann willst du uns mit dem HSV vergleichen. Also. Das finde ich aber auch.
Soll ich uns mit Osnabrück vergleichen? Soll ich uns mit Osnabrück vergleichen? Weiß ich nicht, ne? Du musst dich ja vergleichen. Also, ich will nur anmerken,
aber fandest du das zum Schluss wackelig?
Das Bemühen von Wiesbaden war in einem eingeschränkten Handlungsrahmen gegeben. Die waren natürlich die waren jetzt nicht, wenn das eine Mannschaft gewesen,
Wenn das besser gelaufen wäre, hättest du schon 2 Tore mehr gemacht durch diese Latten- oder Pfosten-Dinger.
Klar, das stimmt, das ist richtig.
Latte, und dann hättest du, dann wäre Wiesbaden eh zusammengebrochen, dann hättest du vielleicht noch einen gemacht oder so, weil wenn du 2 Tore führst, dann ist das Spiel bei dem vorbei. Ja. Ist so nicht gelaufen, so dementsprechend musste man da bis zum Schluss so ein bisschen hinterher wackeln, aber ich fand das jetzt nicht zum Schluss irgendwie, wo ich dachte, oh nein, pfeif ab.
Na gut, aber hätte es den Handelfmeter gegeben, wäre es das wieder gewesen. Also es war schon sehr knapp und ich finde, das Da geht noch ein bisschen was besser. Was tatsächlich kaum besser geht, ist die Laufleistung. Wir haben 123,4 Kilometer abgerissen. Schlappe 5 Kilometer mehr als Wiesbaden. 54% Ballbesitz. Gut, ich denke, da hat man am Ende wieder ein bisschen abgegeben. Tatsächlich eine relativ schwache Zweikampfquote von 44%. Aber ich glaube, die entscheidenden Zweikämpfe und vor allem die Luftzweikämpfe hat man gewonnen. 7-2 Ecken, 16-5 Torschüsse, also auf jeden Fall ein verdienter Sieg am Ende, kann man nicht anders sagen. Ich finde gerade die Laufleistung ist so ein Indiz dafür, dass das, was du, Andreas, eben auch sagtest, beziehungsweise was Kwasniok nach dem letzten Spiel sagte, man muss an den Basics arbeiten und das hat auf jeden Fall gestimmt aus meiner Sicht.
Ja, also ich finde gerade die Laufleistung, weil wir ja eh gefühlt irgendwie so eine lauffaulere Mannschaft waren, eigentlich so die ganze Zeit, finde ich mit 123 Kilometern, das ist schon krass. Das ist ein ordentlicher Wert, ey.
Ja, ich würde mal sagen, der Schnitt liegt irgendwo so bei 120 oder 119.
Also, ja, also hätte ich jetzt auch gedacht, unter 120.
Ja, so ungefähr um den Dreh immer, 117 oder 18 oder 19, ja. Also schon ordentlich, ja, ist schon gut. Marco, hast du noch ein abschließendes Fazit für dich? Ja, du hast es ja eben schon zwischendurch
gesagt. Durchschnittslaufleistung 117 Kilometer. Ach, krass.
Von uns jetzt oder von?
Ja, von uns.
Ach so, ja, gut.
Du hast halt gemerkt, dass man das beweisen wollte, dass das auch anders geht, wie das, was wir gegen Holstein Kiel gesehen haben. Und ich fand das ein sehr, sehr positives Spiel. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass wir die 5-0 oder so aus dem Stadion fegen.
Nein.
Von daher, alles gut, sehr schön.
Also stehen wir weiterhin nach dem Spiel auf Platz, ist das Platz 6 oder 5? Guck mal, haben wir noch ein paar gespielt. Platz, immer weiterhin Platz 6, so wie vorher auch, mit einer Tordifferenz von minus 2. Ich finde es immer noch genial. Also das muss, also ich muss mal einer recherchieren. Scheiß Spiel gegen Kiel halt, ne? Auf jeden Fall werden wir in der Tabelle immer den kürzeren ziehen, schätze ich mal, wenn nicht noch drastisch was passiert, wenn man punktgleich mit irgendwem ist. Was uns aber auch so ein bisschen in die angenehme Rolle bringt, glaube ich, dass man immer so tendenziell auf dem schlechteren Tabellenplatz steht, wenn man punktgleich ist und so ein bisschen immer in die Lauerstellung verfrachtet. Mit einem Sieg gegen Kiel, wenn man übrigens wäre man vor Kiel gewesen, weil die hätten 3 Punkte weniger, also wären wir Dritter, habe ich mir mal so gedacht, ne, wie knapp man eigentlich wirklich oben dran ist. Also es liegt ja wirklich an einem so einem Scheißspiel gegen einen direkten Konkurrenten. Aber hätte Fahrradkette, man ist auf Platz 6 in der Ausstellung.
Ja. Also guck dir mal die ganzen genauen Ergebnisse an der Saison. Also wenn du da mal guckst, so wenn du 2-3, die wir verloren haben, die man eigentlich gewinnen hätte können, puh.
Ja, Hannover zeigt es ganz gut, wenn sie gegen Osnabrück verlieren, die werden sich auch im Nachhinein gedacht haben, Mensch, das hätte man auch gewinnen können, ne? Dann werden die auch.
Ja, logisch. Ja. Aber ich finde, das zeigt aber auch genau, wo wir halt so stehen, ne? Also wir sind halt gut dabei, aber uns fehlt halt immer so dieses Quäntchen, dass wir wirklich bei den Spitzenteams mit dabei sein können. Und ich finde, das drückt genau die Tabelle halt aus, weißt du? Wir haben jetzt 4 Punkte hinter Platz 3, 5 Punkte hinter Platz 2. Das ist eine fantastische Ausbeute für diese Saison bisher. Das ist unglaublich. Da ist bis zum Saisonende, wir haben jetzt noch 15 Spiele, 14.
11.
11.
11? Wir sind nicht in der
Tabelle. Entschuldigung.
34 Spiele.
Wir haben noch 11 Spiele, weißt du, da ist noch jedes Wunder, jede Überraschung ist da halt noch möglich und fernab absolut unrealistisch. Und dass wir in dieser Situation halt noch sind, selbst trotz dieses katastrophalen Torverhältnisses, ne, trotz der 5-0 oder 5-1 Niederlage gegen Fürth, trotzdem 4-0 gegen Kiel und so, stehen wir da jetzt trotzdem und das finde ich in Summe doch sehr beeindruckend, dass wir da stehen und trotz vor allem dieser ganzen Personalsorgen, die wir hatten, finde ich schon sehr, sehr krass, finde ich sehr geil und da ist halt, wie gesagt, zum Träumen, weißt du, für Optimisten wie mich ist da jetzt noch satt und reichlich Spielraum. Für Pessimisten sind wir jetzt 3 Punkte hinterm Klassenerhalt. Also auch da ist bald der Drops gelutscht mit dem nächsten Sieg. Von daher finde ich, im Moment, es läuft geil. Also wie gesagt, erste Liga aufsteigen wollte ich jetzt sowieso nicht. Ich nehme es natürlich dankend an, aber gerade mit der Mannschaft, die sich jetzt gerade erstmal findet und wo wir für nächste Saison, wenn wir jetzt auch mal vernünftig den Kern halten können, für nächste Saison richtig schön Stabilität im Kader hätten, wäre, glaube ich, die nächste Saison die Saison, auf die ich wetten würde.
Ich meine, wenn es so Richtung
Aufstieg geht.
11 Spiele, 33 Punkte, 33 plus 37 mit 70 Punkten ist schon ist noch immer jeder aufgestiegen in die erste Liga.
so nehme ich.
Eine kleine Serie und schon bist du aufgestiegen.
Ja, vier Punkte und du siehst ja, ein Hamburg ist nicht unschlagbar, ein Kiel ist nicht unschlagbar, selbst ein Pauli ist nicht unschlagbar. Von daher.
Ja, also ich sehe das alles ganz entspannt. Also einerseits ist es mir manchmal ein bisschen zu pessimistisch, wenn ich so Nachrichten aus Facebook, WhatsApp-Gruppen lese, die zur Halbzeit bei so einem Spiel sagen, was ein Grottenkick und wie schlecht. Da finde ich, dann muss man auch einfach mal sehen, gegen welchen Gegner man spielt und welche Spielveranlagung hat der. Und da war das gegen Wiesbaden eine absolut starke Leistung, auch gerade die Laufleistung und Einsatzbereitschaft, alles tipptopp. Und klar, mit Pech kannst du so ein Spiel dann nicht gewinnen. Auf der anderen Seite gibt es halt genügend Spiele, die wir mit Pech auch nicht gewonnen haben. Insofern, wir sind da oben dran. Ich glaube, das, was Marco vielleicht später noch im Gespräch mit unserem Gast aus dem Nur der FCM-Podcast, dem Thomas, sagen wird, dass uns einfach die Konstanz fehlt und dass die Mannschaft einfach auch jetzt immer, es wird immer wieder Spiele geben, wo wir jetzt denken werden, ach scheiße, da wird zu wenig Kreativität aus dem Mittelfeld, zu wenig Mut im Spiel nach vorne, zu wenig Bälle, die ankommen, zu einfältig, zu wenig Durchsetzungsvermögen, vielleicht dann keine richtige Zweikampfführung manchmal. Also ich glaube, da musst du halt wirklich in jedem Spiel so an diese 100%-Grenze gehen, um zu gewinnen zu können. Und ich glaube, das wird uns nicht in jedem Spiel gelingen, aber ich glaube, dass wir am Ende irgendwo so um Platz 6, 7, vielleicht 5 landen werden, so da, wo wir jetzt gerade sind, und das ist absolut
vielleicht
okay.
Vielleicht 4.
Ja, vielleicht auch 4. Aber am Ende
vielleicht auch 3.
Das glaube ich.
Wobei Relegation habe ich gar keinen Bock.
Ich möchte jetzt gegen Bock. Köln, ja. Ich möchte jetzt schon dem FC St.
Aber
Pauli.
Aber nicht, dass Köln absteigt.
Nicht,
ich glaube nicht, dass mit Timo Schulz der erste FC Köln absteigt.
Wieso ist eigentlich für alle schon Köln als Relegationspartner?
Ja, weil alle die Konstellation Baumgart HSV gegen Köln haben wollen.
Naja, genau, wird aber nicht so sein.
Und weil Köln halt auch 8 Punkte Rückstand hat auf einen Nicht-Abstiegsplatz, das muss man halt auch dazu sagen.
Wird aber trotzdem nicht so sein, weil ich fest davon überzeugt bin, dass man jetzt sehen wird, was Baumgart nicht geschafft hat in Köln. Eben für mich ist der maßlos überschätzt, der Typ. Auch wenn das ein cooler Trainer hier in Paderborn war, halte ich den als Trainer für, also man müsste jetzt mal öfters mal nach Köln gucken, wie Köln sich so entwickelt unter Timo Schulz. Ja,
1-1 gegen Stuttgart ist sicherlich ein guter Anfang.
Ja, das ist, glaube ich, ein Quantensprung.
Ja, was ich da interessant finde, ich würde aber trotzdem die Gegenthese aufstellen, und ich weiß nicht, ob du sie bestätigst, dass Baumgart in der aktuellen Situation beim HSV genau der Richtige ist. Weil ich glaube nicht, dass der Mannschaft es an Qualität mangelt. Also eher an auch glauben.
Ja, genau. Ja. Es ist halt nur die Frage, wie das Mannschaftsgefüge ist, ob das da rein funktioniert, also dass das funktioniert, dieses System, oder ob die sich denken, was will der Penner?
Ich glaube, das ist ein Menschenfänger. Ich glaube.
Ja, genau. Es hat bei Zlatko Dedic auch nicht funktioniert. Fall. Also du fängst nicht einfach jeden damit. Also,
ich glaube aber, dass der HSV.
Aber Baumgart hat Zlatko Dedic auch sofort aussortiert, ne?
Ja, kann er ja mit Robert Latzel auch machen zum Ende der Saison. Ja, wartet mal ab. Also 1-0 gegen Elversberg ist jetzt auch kein Hexenwerk, also für eine Mannschaft wie der HSV.
Wie haben wir nochmal gegen Elversberg gespielt?
Ja, wir sind ja auch nicht der HSV.
Stimmt, ja. Also, aber das wäre so ein klassisches Spiel gewesen, was aus meiner Sicht der HSV auch gut und gerne mal verliert. Also so Spiele gegen Elversberg oder ist genau Elversberg so das typische Spiel, was der HSV in so einer Saison verliert. So wie
also auch, allein schon für das Rausschmeißen vom Walter gönne ich dem HSV nicht, dass die aufsteigen. Und wenn Franz Beckenbauer die aus dem Grab heraus trainiert, ist mir total egal. Also,
bist du da so ein Walter-Fan gewesen?
Nee, ich finde das eine absolute Katastrophe, wie dieser Trainerdurchsatz ist. Genauso wie Kaiserslautern mit Kramotzes, die sollen direkt in die Regionalliga abgehen. Also, was soll denn der Scheiß, ey? Mit Friedhelm Funkel. Boah, super. Total gut funktioniert. Gut. Also, solche Vereine hasse ich wie die Pest.
Ja, das ist so. Aber wie gesagt, also Hamburg, wie gesagt, ich mag Hamburg. Ich würde denen den Aufstieg gönnen, aber wie gesagt, ich habe die halt einfach sehr gerne bei uns in der Liga. Und ich bin da tatsächlich bei Basti. Ich glaube, Baumgart ist aktuell so für die der richtige Trainer, weil ich glaube, der könnte jetzt den Push nochmal holen. Und ansonsten wäre es natürlich, wenn, wie Mona schon schrieb, der April rückt näher für die Hamburger Vereine. Sollte das auch zutreffen, dann ist auch halt so dieser Oberheilsbringer Baumgart, hat er auch dann endlich mal seinen ersten Kick, um es mal so auszudrücken. Aber ansonsten, wie gesagt, ich freue mich für Steffen Baumgart, dass er seine Stelle da hat, dass er bei einem seiner Herzensvereine ist. Freue mich auch, wenn er da erfolgreich ist. Wie gesagt, aufsteigen müsste jetzt, finde ich, nicht zwingend. Aber
Ich
ich wünsche ihm da alles Gute.
denke auch, was Kevin im Chat schreibt, dass Baumgart mit dem FC in die Europa League eingezogen ist. Ich glaube, es gibt so einen Baumgart-Effekt, den wir über 2, 3 Jahre gezogen haben, weil wir halt auch vollkommen unterschätzt worden sind, der dann irgendwann abebbt. Wie das halt
Klar.
manchmal so ist, gibt ja so, ne, so Trainer,
Ja,
die
klar.
kann ja auch im Hintergrund was anderes gelaufen sein. Ich habe jetzt den FC Köln nicht so genau beobachtet, ne? Also die haben ja auch da genug Spaß gehabt mit Transfersperre und so. Und wie du sagst, vielleicht ist da ein anderer Trainer mit einem anderen Spielstil, der etwas unberechenbarer ist, wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, dass so irgendwie, wenn du die dumme Idee hast, 10 Spieltage vor Schluss, nach einer halbwegs brauchbaren Saison, den Trainer rauszuwerfen, weil du sagst, der steigt nicht auf und wir wollen aufsteigen, dann würde ich immer noch Steffen Baumgart nehmen. Oder Franz Beckenbauer, wie du sagst, aber der stand ja nicht zur Verfügung.
Ja, also wie
Ja,
gesagt,
haben
in
die
der
auch gemacht.
Position, wo sie waren, den rauszuschmeißen, fand ich auch nicht passend.
Okay, dann schauen wir mal weiter. Wir sprechen gleich noch über das Spiel gegen Magdeburg. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht, weil wir auch sehr sportlich wahrscheinlich mit unserem Gast reden werden, jetzt so viel drauf blicken. Andreas, du wirst wahrscheinlich 4-0 tippen, nehme ich an.
Selbstverständlich.
Ja.
Läuft euch. Vor allem die Magdeburger, ich glaube einfach, die taugen einfach nichts. Die haben ihren Zenit überschritten.
Eieieiei.
Und
Die taugen nichts.
Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, Andreas. Red dich weiter um Kopf und Kragen.
Das ist kein Problem. Das ist der Thomas kennt mich doch auch schon. Ja, und ich glaube einfach, es geht jetzt für Magdeburg 30 Punkte. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass sie nicht noch in die Abstiegsränge rutschen.
Also okay,
Bevor ihr nachher die Töne viel zu positiv werden für Magdeburg.
ja, stimmt. Die werden, also ich vermute, der ein oder andere wird Magdeburg in die Favoritenrolle drängen wollen. Könnte ich mir gleich vorstellen. So,
Maßlos übertrieben.
gut. Dann das hören wir gleich. Vorher noch der Blick auf unsere zweite Mannschaft. Und zwar haben wir beim letzten Spiel schon Mattes Hansen und der wie heißt denn der Brackelmann mit Vornamen?
Calvin,
Calvin Brackelmann.
keine
Die
Ahnung.
haben beim letzten Spiel gespielt, wo wir tatsächlich 1-0 gegen Bocholt gewonnen haben, was, wenn man das Spiel gesehen hat, und ich habe Teile gesehen, wo man eigentlich komplett unterlegen war und mit einer sehr stabilen Defensive etwas und etwas Glück auch von Bocholt selbst beim 1-0, ja, 1-0 auswärts gewonnen hat, hat man jetzt dieses Mal nach Wunsch des Spielers selbers, Maxi Rohr hatte das wohl bei Lukas Kwasniok angemeldet, er würde gerne mal 90 Minuten in der zweiten Mannschaft spielen, was ich einen sehr guten Move finde. Also, so wie Kwasniok das ja auch gesagt hat, ne? Also, ich glaube, er hat es ja beim letzten Mal angesprochen, dass Maxi Rohr er hätte ihn lieber nicht einwechseln sollen gegen Kiel. Er hat da also sehr coole PK auch gewesen. Schade, dass dieses Kiel-Spiel nie stattgefunden hat in den Paracast-Sphären. Jedenfalls hat der Maxi Rohr dann bei der zweiten Mannschaft, der durfte da komplett ran und man hat dann mit 2-0 gegen Düren gewonnen. Freitagsabends 19:30 in der Home Deluxe Arena. Die tatsächlich auch im oberen Mittelfeld anzusiedeln waren, genauso wie Bocholt, die fast, ja, so sehr weit oben dabei waren. Ich glaube, Platz 3 oder 4 irgendwo um den Dreh vorher. Also man hat jetzt gegen zwei sehr gute Teams der Regionalliga,
Zweiter, Bocholt, Zweiter.
Zweiter sogar, genau. Und man hat Bocholt sogar den Anschluss an Aachen dadurch ein bisschen versaut. Also insofern gegen zwei gute Teams nacheinander, das eine Spiel etwas glücklicher, das andere jetzt schon sehr ansehnlich, Tore durch Henke und Pledel, also gerade das zweite Tor durch Pledel, ein direkter Volleyschuss vom Strafraum-Eck ins Tor, wunderbar.
Das sah geil aus.
Ja, ja. Das sah gut aus.
Das sah gut aus. Es war ein Hammer-Tor.
Beide Tore waren Hammer. Auch das erste von Henke war auch richtig schön. Also macht immer richtig Spaß, der Mannschaft dazu zu gucken. Ich finde es wie immer noch schade, dass die Spiele immer so relativ parallel sind, sodass das dann immer nur in der Zusammenfassung möglich ist. Die zweite Mannschaft hat jetzt 11 Punkte aus 5 Spielen geholt in diesem Jahr. Das entspricht einem Schnitt von 2,2 Punkten. Wenn ich mich richtig an Lukas Kwasniok in diesem Podcast erinnere, war das ja immer für die erste Mannschaft so der Zielrahmen, ne? 2,2 oder 2,1 Punkte pro Spiel erzielen. Und tatsächlich performt die zweite Mannschaft theoretisch im Moment wieder auf Aufstiegsniveau. Also man ist gut in die Hinrunde gestartet, gut in die Rückrunde gestartet. Was jetzt nicht sagen soll, dass man hier aufsteigen wird, aber dass man sich zumindest deutlich von den Abstiegsrängen entfernt und ist nun Zehnter, hat irgendwie mal einen Platz jetzt so erklimmen können, mit 31 Punkten und 12 Punkten Vorsprung auf die Rot-Weißen aus Aalen. Das ist doch mittlerweile schon sehr komfortabel. Auch die sind mit 9 Punkten mehr schon auf jeden Fall durch.
Schade, dass Lippstadt absteigt.
Ja, und Aalen auch.
Ja, Aalen auch, genau. Ja, Aalen ist ja auch auf dem Abstiegsplatz. Aber schade, 15 Punkte, die werden es wohl nicht mehr schaffen.
Die zweiten Mannschaften nehmen den Traditionsvereinen die Plätze weg.
Den Traditionsverein?
Geil. Ja, ich glaube schon, dass man in Lippstadt nicht sehr darüber erfreut ist, demnächst wieder Oberliga spielen zu können. Und in Aalen wahrscheinlich auch nicht. Ja,
ja. Ach, die Traditionsvereine sind alle in der Oberliga.
Oder so wie Aachen bald wieder.
Vor allen Dingen Aachen ist Erster, Bocholt ist Zweiter, Fortuna Köln ist Dritter, Wuppertal ist Vierter, Fünfter ist Oberhausen, Sechster ist Düren. Da sehe ich keine zweite Mannschaft unter den ersten sechs.
Er war auch nur ein Scherz. Aber also es ist ein halber Scherz.
Ja, das hat der Lippstadt ja auch auf dem Banner stehen, genau. Als sie bei uns zu Gast waren.
Na gut, aber überleg dir das mal.
Ne? Irgendeine Ausrede gibt es immer.
Ja, wenn jetzt irgendein Kackverein aus der Oberliga aufgestiegen wäre, der jetzt da unter denen rumdüppeln würde, dann, ne, also es ist schon ein Unterschied, ob jetzt eine zweite Mannschaft aufsteigt, die halt mit mal eben Mattes Hansen, Brackelmann und Maxi Rohr da zockt und auch anderen guten Spielern. Also ich will das ja gar nicht in Abrede stellen. Auch der Rest, der da ist, ist natürlich auch bei uns, weil die erste Mannschaft in der zweiten Liga spielt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also das ist schon, ne, also ich kann das Argument schon verstehen mit den zweiten Mannschaften. Für uns ist es cool und macht Spaß und ich bin da sehr zuversichtlich, dass man den Spaß nächstes Jahr auch wieder haben kann. Ja, auch ohne Krimskrams wie Aalen und Lippstadt. Schade eigentlich.
Genau.
Dann habe ich noch zum Abschluss tatsächlich einmal alle Eckspieler, die wir hier stehen haben, bin ich durchgegangen. Mach einen Schnelldurchlauf. Und zwar Felix Herzebruch wird man am 4.5. oder an dem Wochenende zumindest noch nicht terminiert in der Home Deluxe Arena sehen, der ja mittlerweile bei Felbert spielt, also dem Tabellenvorletzten der Regionalliga West. Das wird wahrscheinlich so ziemlich das letzte Mal sein, dass Felix bei uns in der Home Deluxe Arena spielt. Vermutlich werden wir aber zeitgleich irgendwie wahrscheinlich gegen den HSV oder so um Aufstieg spielen oder irgendein wichtiges Spiel haben, sodass man ihn da nicht besuchen kann, wer das möchte, aber er wird zumindest mal hier sein. Dann die Situation bei Hansa Rostock. Van der Werf ist nicht mehr im Kader. Pröger hat nur noch Kurzeinsätze nach seiner Verletzung. Vasiliades ist nicht mehr im Kader und Ingelsson spielt nur noch ab und an eine Rolle auf und neben dem Platz oder ja auf dem Platz. Also da sind mittlerweile die Ex-Paderborner auch stark dezimiert in der Präsenz. Interessant, weil Van der Werf kommt ja nach der Saison zu uns zurück. Bin ich mal gespannt, ob der dann hier nochmal Fuß
fassen wird. Ob er zurückkommt tatsächlich auch,
ja. Ja. Bei Ron Scheinbeck habe ich nur aufgeschrieben, spielt wenigstens. Ansonsten kann man wahrscheinlich aus Schalke nichts.
Gut gelaunter Sechser von Schalke.
Ja.
Ja, ich habe gehört, er ist jetzt wirklich sehr gut in Fahrt gekommen und er hat sich sehr stark entwickelt auf Schalke.
Ja, bestimmt.
Mega. Hat mega dazu beigetragen, dass sie verloren haben.
Er wird sicherlich das Niveau der Mannschaft angehoben haben. Also,
wie gesagt, das ist
das meine ich jetzt gar nicht ironisch. Ich glaube schon.
Nee, also, gar nicht.
Das klappt gar nicht so. Immerhin spielt er. Also vielen Ex-Spielern kann man das jetzt, hatte ich ja gerade eben vorgelesen, ne? Also bei Rostock sieht es auch nicht besser aus. Vasiliade stellt sich sicherlich auch was anderes vor, als bei Rostock nicht
zu spielen. Vasiliade spielt ja auch schon seit Jahren nicht mehr bei uns. Also das kannst du ja bei...
Ja. Ja, genau, ja.
Genau, das, und Ingolson hat auch nur eine Saison bei uns gespielt und Vasiliade war in Bielefeld, da bist du verseucht bis für den Rest deines Lebens. Also
gut, Sebastian Schonlau hat bisher nur 4 Spiele in der Saison gemacht vor Baumgart, ist jetzt aber auch verletzt, ist jetzt wieder fit und auch weiterhin Kapitän. Also interessanterweise, der war kaum aktiv und kommt jetzt wieder
unter Baumgart. Langzeitverletzt, ja.
Genau, jetzt mit Baumgart-Rückkehr ist er auch wieder da. Ich glaube, das ist eine ganz gute Bezugsperson für Steffen Baumgart. Marvin Pieringer tatsächlich kam in 20 Spielen zum Einsatz, überwiegend Kurzeinsätze hinter der Spitze und hat bisher, ich glaube, zuletzt auch wieder getroffen, 2 Bundesliga-Tore. Würde ich sagen, durchaus, auch wenn man sieht, wo sich Heidenheim platziert, da kann ich, also ist sicherlich kein verkehrter Schritt gewesen. Nicht unbedingt. Er hätte vielleicht bei uns die zweite Liga noch gut zerschossen, aber naja gut, er spielt halt jetzt schon in der Bundesliga und kriegt wenigstens ein bisschen Einsatzzeit. Alles gut. Julian Justwan durfte vor seinem Wechsel von Hoffenheim nach Darmstadt noch 75 Minuten in der Regionalliga Südwest dran zum Ende des Jahres. Das habe ich noch gesehen. Auch toll. Und ist jetzt bei Darmstadt aber natürlich deutlich präsenter. Hat 2 Tore schon gemacht gegen Frankfurt und am letzten Spieltag jetzt gegen Bremen. Aber
das haben wir zwischendurch alles schon besprochen.
Dass er gegen Bremen getroffen hat letzte Woche, wahrscheinlich noch nicht.
Nee, aber dass der in Darmstadt spielt und dass der Tore geschossen hat und der direkt gegen Frankfurt da
genau. einen Einstand und jetzt gegen gemacht. Bremen wieder. Also der kommt da ganz gut in Fahrt. Hat, was du vielleicht nicht wusstest, Ben Zulinski jetzt wieder 60 Minuten gespielt bei Lautern, beim 0-4 gegen Karlsruhe. Laut Transfermarkt.
Das erklärt einiges.
Ja, genau. Laut Transfermarkt.de als linker Verteidiger. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Das wird dann noch mehr erklären. Ja gut, und dass Tachi gut angekommen ist mit 9 Scorerpunkten. Interessant.
Wahnsinn, ey. 9 Scorer. Ich meine, bei uns höchstens halt so als Backup-Talent quasi, weißt du. Und da zieht er dann durch. Ist wieder auch
da. Ja gut, aber auch Lautern steht scheiße da, ne? Also für ihn freut es mich auch, aber sonst. Gut, Ritter immer noch präsent, Clement keine Rolle mehr, das ist klar. Lukas Böder ist Stammspieler bei Saarbrücken, Platz 11 aktuell in Liga 3. Sven Michel praktisch nur noch Kurzeinsätze, meistens nicht im Kader. Nachdem er eigentlich mit Tor und Vorlage gut reingestartet ist in die Saison. Und Florent Muslia in Freiburg hat in 5 Spielen 3-mal gespielt, hat insgesamt aber 19 Minuten in der Bundesliga auf dem Tacho aus 3 Spielen und hat 15 Minuten im Europapokal gegegen den RC Lenz gespielt. Gut.
Ja, immerhin.
Ja, muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber gut, Freiburg ist da auch sicherlich nochmal ein anderes Kaliber als
Ja, also ich glaube, Flo ist so einer, der braucht halt wirklich die passende Umgebung, damit er halt glänzen kann, ne? Also damit er halt wirklich seine Leistung bringen kann. Die hatte er jetzt bei uns und ich weiß halt nicht, ob das jetzt auch in Freiburg der Fall ist. Also Freiburg, glaube ich, ist schon schon durchaus besseres Pflaster als andere Vereine, aber ich glaube, dieser Druck, den er da hat, ist, glaube ich, halt nochmal was ganz anderes. Und ob er da jetzt nochmal so zum Zuge kommt, ob er da nochmal so gut funktioniert wie jetzt bei uns, weiß ich nicht. Wie gesagt, auch das wünsche ich ihm, dass es funktioniert, aber könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das schwieriger wird.
Ja. Hat ja auch bei uns lange gedauert, bis der richtig in Fahrt kam. Also heißt lange, genau. Aber lass den mal, diese Saison wird er keine Rolle spielen, lass den mal die Vorbereitung komplett mitmachen und dann wird er entweder aussortiert werden in der Vorbereitung, bin ich mir ziemlich sicher, oder, also nicht, dass er aussortiert wird, aber wird er aussortiert oder der wird da einen festen Bestandteil im Kader sein.
Ja, denke auch,
ist noch alles. Ich glaube nicht, dass Freiburg sich das lange anguckt, wenn das nicht funktioniert.
Ja.
Gut. Damit sind wir durch. Habt ihr noch was? Ansonsten sehen wir uns am Sonntag im Stadion.
Naja, wir haben jetzt auch einen Gast.
Stimmt, natürlich, klar, konnte ich das vergessen. Wir werden jetzt noch ein sehr tolles Gespräch mit dem Thomas vom Nur der FCM-Podcast führen. Das wird Marco in der Moderation übernehmen, deswegen übergebe ich jetzt gleich an Marco. Wir sehen uns trotzdem am Sonntag im Stadion, also Andreas zumindest. Dann,
mich auch.
Dich auch, also die Hörer auch, die hören uns aber jetzt gleich wieder. Also bis gleich. Ciao.
Bis gleich. Viel Spaß. Ciao.
herzlich willkommen zum zweiten Teil vom Padercast, Folge 349. Und wie vorhin schon angekündigt, haben wir heute wieder einen Gast für die Vorschau zum Traditionsduell gegen den FCM am Sonntag in der schönen Home Deluxe Arena. Herzlich willkommen, Thomas.
Guten Tag nach Paderborn, hallo.
Für die, die dich noch nicht kennen, magst du dich kurz vorstellen Gott. Und sagen, warum
ich vorstellen.
Ja, was? Genau. Nach Jahren der Podcast.
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Podcast besuchen, die wir schon hinter uns haben. Aber vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, wer du bist, wo du wohnst und wieso du prädestiniert dafür bist, über den FCM zu sprechen.
Ja, na gut, dann versuchen wir das mal. Mein Name ist Thomas. Ich bin einer von zwei Leuten, die aber für den FCM so einen kleinen, und nicht für den FCM, sondern über den FCM so einen kleinen Podcast machen. Zusammen mit dem Alex, nur der FCM.de, mache das jetzt auch schon inzwischen im sechsten Jahr. Sind jetzt auch bei über 300 Folgen schon angelangt, so wie ihr. Noch nicht ganz so viele wie ihr, aber schauen, kommen wir auch noch hin. Und bilde mir einfach mal ein, dass ich hier heute ein bisschen was zum FCM sagen kann. Und dann an dieser Stelle guten Tag.
Ja, cool, dass du dabei bist. Ich gucke gerade bei euch auf die Homepage. Ihr seid schon bei 317. Also diese Woche wird dann sicherlich 318 aufgenommen.
Ja, wenn du das so sagst, dann wird das so sein, ja.
Krass, ihr habt aufgeholt, ne? Wir haben 349, wobei wir zählen jetzt auch mittlerweile die Gästefolgen, wo wir nur Gäste-Talk machen. Keine normale Folge zählen wir irgendwie anders, aber trotzdem habt ihr irgendwie aufgeholt. Irgendwie macht ihr Doppelfolgen oder?
Ne, eigentlich nicht. Also, nichts weiß ich nicht.
aber eine andere Frage, wir haben immer mal wieder so Folgen mit jetzt zuletzt Benjamin Weber oder mit unserer aktiven Fanszene zum Thema Investoren gehabt. Also für alle, die sie nicht gehört haben, sehr hörenswert. Gibt es denn bei euch eine Folge in der Vergangenheit, was weiß ich, mit irgendwelchen Verantwortlichen oder irgendwelchen besonderen Gästen, die man sich auch als, jetzt nicht Stadiongänger vom FC Magdeburg also die man sich als Fußballinteressierter generell anhören sollte, wo du sagst, ey, es ist eigentlich eine coole Folge.
Na, grundsätzlich kann man sich alles von uns anhören, aber speziell, wir hatten jetzt zuletzt, wann war denn das? Müsste man gucken, kann ich jetzt gar nicht sagen, welche Folge das ist. Wir hatten jetzt auch jemanden von unserem Fanprojekt dabei, haben da mal eine Folge zum Fanprojekt gemacht. Das war jetzt so das letzte, wo wir so ein bisschen außerhalb mal waren. Jetzt im März kommt aber definitiv noch was, was außerhalb vom FCM ist. Da freue ich mich sehr drauf, möchte hier aber auch nicht mehr dazu sagen, weil das wird auch für unsere Hörer eine kleine Überraschung dann. Und dann werden wir im März oder Anfang April mit hoher Wahrscheinlichkeit auch noch was zum Thema E-Sports machen bei uns.
Oh, okay.
Genau.
Habt ihr eine E-Sports-Mannschaft?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, die sind Vorletzter oder Drittletzter, aber...
Aber ihr habt eine mittlerweile.
Ja, müssen wir ja. Ist ja Lizenzauflage geworden bei der DFL, warum man jetzt auch unbedingt das machen will, anstatt den Frauenfußball ein bisschen zu fördern. Aber gut, ein anderes Thema. Und seit dieser Saison haben wir auch eine. Und ja, naja, sie schlagen sich recht wacker, aber sie werden halt auch oft geschlagen. Ja? Also von daher.
Ja, aber bei uns ist das andersrum. Bei uns hat man eine sehr erfolgreiche E-Sports-Mannschaft und das mit dem Frauenfußball hat man so ein bisschen nach Delbrück, also so ein eine Nachbarstadtgemeinde. Jetzt muss ich wieder aufpassen.
Dorf.
Das ist witzig, weil aber wenigstens nehmen wir uns auch mal selber aufs Korn. Marco hat letztens vehement einen drüber bekommen, weil er Fürth als Vorstadt von Nürnberg bezeichnet hat. Insofern können wir auch Delbrück als
Stadtteil habe ich gesagt. Stadtteil.
Okay, Stadtteil, ja, als Stadtteil.
Dabei ist es ein Stadtteil von Greuther.
Insofern können wir auch Delbrück als Dorf vor Paderborn bezeichnen. Ich glaube, da gibt es aber den einen oder anderen Delbrücker, der eine wütende Mail schreiben wird. Mal gucken.
Ja. Genau, Uwe Hünemeyer oder so. Aber schauen wir mal. Ja, E-Sports. Aber da habe ich noch eine Frage zu Thomas. Ist das der, spielt da jetzt der Kollege mit, der bei euch dann immer die Folgen?
Also, nein. Er macht das weiter hobbymäßig. Genau. Haben da jetzt, also ich glaube, drei oder vier Spieler. Dann haben wir da auch jemanden, der das so ein bisschen federführend in die Hand nimmt, so ein bisschen moderiert auch. Und ja, über den ist der Kontakt auch zustande gekommen. Und da werden wir jetzt dann demnächst was zu machen zu dem Thema.
Okay, ganz cool. Ja, aber ich meine, also ich folge dem nur der FCM-Podcast immer noch und wenn ich Zeit habe, höre ich auch eure Folgen. Ich habe übrigens die Fanprojekt-Folge gehört, die fand ich sehr interessant. Die wollte ich eigentlich noch mal unserem Fanprojekt empfehlen. Also Marvin, Hannes, falls ihr gerade zuhört, hört da gerne mal rein. Ich wollte es euch schon immer mal sagen. Ja, das lohnt sich auf alle Fälle. Genau, aber wir wollen ja eigentlich nicht über Podcasts reden, sondern wir wollen ja über das anstehende Spitzenduell mehr oder weniger zwischen dem FCM und, fällt mir der Kuli aus der Hand, wo ich das gerade sagen, und den SCP sprechen. Hinspiel, wenn wir mal zurückblicken ein bisschen, war am 7. Spieltag und ging 1:1 aus damals in Magdeburg. Interessanterweise damals der FCM auf Platz 6. Der SCP auf Platz 15. Guckt man sich die heutige Konstellation an, das Ganze ein wenig gedreht. Ja, fast. Also wir sind jetzt auf Platz 6 und ihr seid auf Platz 11. Also hat sich schon gedreht. Mann, was ist denn so passiert seit dem Hinspiel, Thomas? Also wie war euer sportliche Hinrunde bis zum heutigen Tag, also Beginn der Rückrunde auch noch? Wie siehst du das so?
Naja, das ging ja dann so ein bisschen... Warte mal, jetzt hatten wir, letztes Spiel war ein Schall. Genau. Das ging ja im Prinzip dann jetzt auch los in der Hinrunde dann mit unserer Niederlagen und nicht Siegesserie. Wir hatten ja dann, nachdem wir dann gegen Hatte das 6:4 da gespielt hatten, in Schalke verloren, nach 2:0 Führung und dann noch 4:3 verloren. Und dann ging ja bei uns so ein bisschen, so kam ja so ein Bruch rein bei uns. Da haben wir, glaube ich, 8 Spiele, glaube ich, in Folge nicht gewonnen. Ich glaube, 7 davon sogar verloren oder 6 davon verloren. Ja, und euer Spiel war dann das erste nach Schalke und das hatten wir dann gegen euch ja dieses 1:1 gespielt und dann ging das halt für uns so ziemlich beschissen eigentlich weiter. Und dann sind wir da von Position 3 dann abgestürzt auf Position 15 und ja, gab es einen kleinen Bruch, ja, und der wurde dann erst beendet mit dem Spiel gegen Osnabrück, wo wir dann gegen Osnabrück in der richtigen Phase, nee, Kaiserslautern war vorher, wo wir Kaiserslautern in einer guten Phase für uns, in einer schlechten Phase für die erwischt haben, die dann geschlagen haben und dann auch gegen Osnabrück so ein bisschen gewonnen haben und da so ein bisschen so die, ja, so die Kurve wieder gekriegt haben. Weil ich glaube, wenn wir die beiden Spiele dann noch verloren hätten, dann wäre es hier ein bisschen unruhiger geworden.
Okay.
Aber ansonsten, ja, ansonsten haben wir noch 2 Spiele in der Rückrunde, in der Hinrunde dann mit, ja, ich glaube, Fürth und Düsseldorf. Ja, Düsseldorf hast du dann verloren, 3-2, 2-1. Nachdem der Pokal vorher auch rausgeflogen ist gegen die, ja, aber alles in allem war es eigentlich eine positive Hinrunde. Wenn man 20 Punkte nach am Ende der Hinrunde, das ist völlig in Ordnung. Wir standen über dem Strich, beziehungsweise also stehen da immer noch und von daher sind wir in Magdeburg hier eigentlich mit der Saison bisher sehr zufrieden.
Also eigentlich die halbe Miete schon im Sack, zumindest für den Klassenerhalt mit genau, 20 Punkten. Ja. Und aber der Magdeburger, der ist ja jetzt nicht sehr, ja, also nicht sehr sehr kleinlaut, also ich glaube, bei euch wird dann auch die eine oder andere Stimme schnell mal laut, dass man ja oben gerne auch mitspielen möchte und dass man eigentlich demnächst auch im Europapokal unterwegs ist, oder? Also ihr habt da auch...
Ja, solche Verrückten gibt es auch immer noch, aber das ist inzwischen die Minderheit, also es ist schon, die Leute hier können das inzwischen schon ganz gut einschätzen und wenn man bedenkt, wo wir herkommen, das ist im Prinzip ja eine Geschichte des unseres Vereins erst die dritte, Zweitligasaison im gesamtdeutschen Fußball ist, glaube ich, können wir mit der Leistung bisher und mit der Saison bisher sehr, sehr zufrieden sein. Wir haben jetzt 8 Punkte nach unten Luft, was das Thema Abstieg angeht. Das ist super. Wir haben 30 Punkte jetzt nach 23 Spielen. Also, wir haben keinen Grund, hier groß rumzumeckern und diese Stimmen hier von wegen, ja, die gab es auch. Klar, da haben die Ersten schon wieder angefangen zu träumen, als wir der Dritte waren. Ich habe mir damals schon gesagt, das sind alles Punkte gegen den Abstieg. Hat sich dann nachher auch so ein bisschen bewahrheitet. Jetzt können wir mal so ein bisschen, ich will nicht sagen nach oben gucken, aber zumindest mal in Richtung einstellige Tabellenplätze gucken. Das ist schon mal schön. Jetzt müssen wir erstmal nicht zwingend nur nach unten gucken. Von daher waren die Leistungen jetzt in den letzten 2, 3, 4 Wochen eigentlich sehr, sehr positiv. Und ja, wir freuen uns auf das Spiel in Paderborn, weil wir schon denken, dass wir auch endlich mal was mehr mitnehmen können in Paderborn als nur einen Punkt. Also ich denke, da ist diesmal durchaus was möglich. Also,
ja, und Paderborn muss ja unbedingt mal gegen euch gewinnen. Wieder ganz gesagt. Aber Bastian, du wolltest was sagen.
Ja, du hast es gerade angesprochen, ne? Ich meine, ihr habt also erstmal hatte ich auch das, was Marco eben sagte, irgendwie im Kopf, dass ihr dieses Jahr echt oben, also oben in Anführungsstrichen, in der oberen Tabellenhälfte dabei seid und war deswegen in der Vorbereitung auf die Sendung total überrascht, was heißt überrascht, aber als ich mir das dann genauer angeguckt habe, wo ihr gerade steht, umso erstaunlicher ist es dann wiederum, wenn man sieht, dass ihr gegen, gut, Schalke gewinnt fast jeder dieses Jahr, aber ist ja dennoch eine starke Mannschaft eigentlich nominell, dann relativ knapp gegen Hertha, gegen St. Pauli gewonnen, gegen Kiel, also ihr kommt eigentlich aus der absoluten Härtetest, aus den Härtetestwochen. Ist Paderborn jetzt so der Auftakt für die leichteren Gegner oder wie seht ihr das? Ich meine, ihr habt ja gegen Mannschaften gespielt, die entweder einen starken Kader haben oder wirklich oben stehen. Ne?
Also das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, leichtere Gegner, nee, also wenn man eine Tabelle sieht, dass ihr ja da auch noch gute Möglichkeiten, also ich sag mal, ihr habt ja auch noch Möglichkeiten, da oben jetzt mit 37 Punkten nochmal anzuklopfen. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass Paderborn jetzt leichter ist als zum Beispiel jetzt letzte Woche Schalke oder davor das Spiel in Berlin. So weit würde ich jetzt nicht gehen wollen. Interessant ist schon zum Hinspiel, ich finde schon, dass eure Mannschaft sich ein bisschen verändert hat. Aber da kommen wir sicherlich gleich nochmal im Detail drauf. Ja, wie du schon sagst, so ein bisschen so ein Knackpunkt war für mich tatsächlich ein verschossener Strafschuss im Spiel gegen Kiel. Also wir hatten ja in Braunschweig eine grottenschlechte Leistung gezeigt, da völlig verdient 1-0 verloren und dann auch gegen Kiel die erste Halbzeit war auch bodenlos. Und dann verschießen wir einen Strafstoß gegen Kiel und danach hat die Mannschaft eine Reaktion gezeigt, wo ich gedacht hätte, wow, das hätte ich ja so nicht zugetraut. Und seitdem die Spiele, ob das jetzt das Spiel gegen St. Pauli war, was richtig, richtig gut war von unserer Seite, dann das Spiel in Berlin, was man nicht verlieren muss, was, also wo du eigentlich mit viel Pech am Ende dann das Spiel 3-2 verlierst. Und jetzt das Spiel gegen Schalke, ja gut, das war natürlich, also die erste Halbzeit jetzt am Samstag, das war ja, Junge, ich dachte, was ist denn mal da los? Also,
ja, aber lass uns da später drüber reden noch.
Also mal unabhängig jetzt von unserer Leistung. Okay, also wie gesagt, jetzt, na klar, Paderborn ist jetzt natürlich auch ein schöner Gradmesser auswärts. Ich sag mal, ihr habt ja schon noch die Möglichkeit, nach oben was zu machen. Auch wenn ich immer noch nicht verstehen kann, wie ihr 4-0 gegen Kiel verlieren konntet. Also das ist mir immer noch ein Rätsel. Und ja, schauen wir mal. Also ich sag mal, wenn wir das gewinnen, dann ist tatsächlich in Richtung Einstellung besser als möglich. Wenn ihr gewinnt, ist für euch in Sachen Aufstieg durchaus noch viel drin. Also, oder zumindest Relegationsplatz. Von daher, ich kann mir gut vorstellen, dass das am Sonntag ein schönes Spiel wird. Dass da beide Mannschaften auch das Heil in der Offensive suchen werden und also 4-4 wie vor ein paar Jahren muss ich nicht nochmal haben, zumindest nicht in der Konstellation, wie wir es damals hatten. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht auch wieder ein paar, also dass es durchaus 3-4-5 Tore geben wird am Wochenende.
Also 4-0 gegen Kiel haben wir verloren, weil wir uns auf die Rettung des deutschen Fußballs konzentriert haben.
Ach so, ja.
Deswegen war da keiner konzentriert bei der Sache und die Mannschaft hat grottenschlecht gespielt. Naja, genau.
Also wenn wir es jetzt so besprechen, wir haben ja nie eine Folge über dieses Kiel-Spiel aufgenommen, weil wir tatsächlich ja den Podcast danach
das
komplett.
Gab's auch gar nicht.
Genau, das wird jetzt der Running Gag. Dieses Spiel hat es nie gegeben, weil wir keinen Podcast drüber aufgenommen haben, weil wir mit anderen Themen beschäftigt waren, wie Marco sagt. Aber trotzdem muss man mal dazu sagen, dass sowohl Kiel als auch danach dann Wien Wiesbaden ist schon also einfach darum, also wir sind eigentlich richtig gut gegen Kiel ins Spiel gekommen und haben uns dann, ich sag mal, wirklich ja auskontern lassen, genauso wie es uns, also auf einem deutlichen anderen, niedrigeren Level dann gegen Wiesbaden auch passiert ist, dass wir erst, also dass wir einfach aus dem Nichts einen Konter gefangen haben und Kiel hat die Dinge halt einfach eiskalt gemacht, also hat alle Chancen genutzt, war auch klar überlegen dann ab einem gewissen Spielstand, aber eigentlich fand ich tatsächlich, war das Spiel gegen Kiel von der Spielanlage her gar nicht so schlecht am Anfang und da sieht man einfach mal, wo unsere Schwächen liegen, finde ich im Moment. Also wenn du gegen Wiesbaden nach einer eigenen Ecke wieder den Konter fängst und das absolut nicht verhindert bekommst, also wenn ihr da gut seid, dann habt ihr da eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, wie ich habe Magdeburg nicht so verfolgt, Kontern ist nicht mehr so die Stärke.
Kontern eigentlich schon. Also ich finde schon, dass wir, wenn wir Umschaltsituationen kommen und die Räume entsprechend bespielen, ist das schon eine große Stärke von uns. Von daher, was bei uns gar nicht geht, sind Standardsituationen, sowohl offensiv als auch, wobei defensiv sind wir schon ein bisschen besser geworden. Aber offensiv habt ihr nichts zu befürchten. Also da könnte eigentlich
wir kassieren mehr
vier Leute reinstellen.
Bei uns sind eher die, also wir schießen viele Tore nach Ecken, das geht ja auch Standards, gar nicht so schlecht dieses Jahr. Was wir aber auch auffällig ist, wir kassieren, glaube ich, auch das schon das ein oder andere Tor. Ich habe jetzt keine Statistik geführt, aber Marco, gefühlt 3 oder 4 Tore so nach eigenen Ecken haben wir schon mal, also 2 mindestens, erinnere ich mich. Aber da gab es schon mal, also auf jeden Fall auch viele brenzliche Situationen nach eigenen Eckbällen. Wenn ihr da schnell umschalten könnt, aber Marco, du warst da nicht so einverstanden mit eben.
Doch, alles gut, passt schon. Also, ja, also Umschalt, ja, Paderborn ist, glaube ich, nicht mehr das, was Paderborn vor 2 Jahren noch war. Also da hat sich sehr, sehr viel geändert und unser Trainer wird ja auch nicht müde zu betonen, dass wir eine Ausbildungsmannschaft sind und dass man noch arge Defizite hat und auch noch sehr viel lernen muss, bis man mal irgendwie ansatzweise da oben mitspielen kann, obwohl wir ja immer sozusagen auf Tuchfühlung sind mit der Spitze. Also so weit sind wir ja nicht weg. Und wenn man überlegt, was wir liegen lassen haben in Osnabrück oder gibt es so 2, 3 Beispiele diese Saison, dann wären wir auch unter den Top 3, wenn du hier zuzählen würdest. Aber in der Tat sagt Lukas Kwasniok, gibt viel zu lernen und wir spielen auch sehr wenig konstant momentan, muss man sagen, weil eigentlich die ganze Saison so, also das, also ich kann das schon nachvollziehen, was er da sagen will. Aber lass uns vielleicht erst noch mal ein bisschen über den FCM reden, weil du hast ja vorhin schon gesagt, wenn man da noch ein bisschen was verloren hätte, wäre es ein bisschen unruhig geworden bei euch. Ich meine, Christian Tietz ist ja nicht der Freund aller Magdeburger, verstehe ich immer. Aber das hat sich so mittlerweile ein bisschen rausgelebt, oder? Also die Kritik an ihn, gibt's die noch bei euch? Jetzt, also klammer dich mal bitte aus, Thomas. aber in Summe?
Ja, also es fällt ja schon auf, grundlegend, wenn, das ist immer noch ein Kritikpunkt. Also was ich halt gar nicht verstehe ist, oder was bin ich auch nicht der Einzige, dass wir dieses Thema Standardsituation bei uns als Option der Torerzielung eigentlich, dass das bei uns eigentlich gar keine Rolle spielt. Ja, also sowohl bei Eckbällen als auch bei Freistößen sind wir sowas von harmlos. Also das ist ja schon, das hat ja schon, ja, also ist mir persönlich ein Rätsel, dass man dieses Thema komplett ausklammert aus dem eigenen Spiel. Das Gleiche ist beim Thema Hochflanken, weil du hast ja auch keinen Mittelstürmer, der da in der Lage ist, um es mal zu verwerten. Also bei uns geht wirklich viel flach, viel über die, schnell über außen, dann eben flach in den 16er Reihen mit Inversen, also ne, auf der linken Seite spielt ein Rechtsfuß, auf der rechten Seite ein Linksfuß. Da wird dann immer versucht, dann in den Strahl, also in den Richtung 16er zu ziehen, eben nicht runter zur Grundlinie, sondern dann eben wirklich Richtung 16er Reihen und da dann nochmal quer zu spielen oder was auch immer. Und das ist schon so ein kleiner Kritikpunkt auch an der Spielidee von Chris, weil es relativ eindimensional ist. Und wenn man dann als Gegner da dann erstmal so den Fuß in der Tür hat und das ein bisschen abwehren kann mit einer gewissen Körperlichkeit, dann kriegen wir schon arge Probleme. Und das zieht sich so ein bisschen auch durch die Saison durch. Dann das nächste ist diese doch relativ riskante Spielweise, die wir da an den Tag legen, sorgt ja immer wieder dafür, das war ja auch gegen Hertha jetzt wieder der Fall, dass dann Bälle gespielt werden, wo du dir denkst, Junge, warum? Also die Spieleröffnung gegen Hertha, die dann zum 3-2 geführt hat, oder zum 2-3 aus unserer Sicht. Das passiert nur, weil du eben hinten relativ riskant rausspielen willst, ja. Und ich sag mal, das ist so die Kritik, die an Christian Tietz noch ist. Ansonsten muss man schon sagen, dass er, wenn man jetzt die letzten Wochen sieht, dass wir defensiv sehr stabil sind. Also wenn man überlegt, dass wir jetzt gegen, Basti ja schon gesagt hat, wenn du siehst, gegen wen wir da jetzt gespielt haben, gegen Pauli zu 0 gespielt, gegen Schalke zu 0 gespielt, gut, gegen Hertha 3 Gegentore, aber auch selber 2 gemacht. Von den 3 Gegentoren schenkst du denen auch 2, dann davor gegen Kiel spielst du 1-1. Also so rein abwehrtechnisch hat sich da schon was getan. Und man muss schon sagen, und da kommen wir vielleicht auch noch ein bisschen genauer drauf gucken, hätte ich persönlich nie nicht so erwartet, dass das so kommt, aber ich muss schon sagen, die Verpflichtung von Tobi Müller, dass wir den von euch zurückgeholt haben, also er hat da schon gut Stabilität hinten reingebracht, er redet da viel, strahlt eine unheimliche Ruhe aus auf der Position und das macht sich schon bemerkbar und der Transfer, der war gut, wenn man jetzt die anderen, die Offensivtransfers, die kann man rausnehmen, das war ein Griff ins Klo, kannst du bisher sagen, einer ist verletzt, einer spielt kaum.
Meinst du, er hat die guten Trainingsbedingungen in Paderborn genutzt, um sich weiterzuentwickeln? Vielleicht ist das ja das neue Geschäftsmodell, Spieler zu uns zu verleihen, damit sie sich weiterentwickeln und danach zurückkommen.
Nee, lass mal, Conte könnt ihr behalten, den brauche ich hier nicht mehr.
Habt ihr keine Leichtathletikteilung?
Der kann, ja doch, aber nicht beim FCM, die haben wir beim SCM. Aber nee, der kann bei euch bleiben. Der kann ja auch nur gerade auslaufen. Also von daher, nein, also ich weiß nicht, ob das in den Trainingsbedingungen lag, aber Fakt ist schon eins. Also ich, Tobi Müller war ja, er hatte lange vor uns, also bevor er zu euch kam, das weiß ja jeder, hat er bei uns gespielt, kannte auch das System Christian Tietz, wie Christian Tietz eben auch verlangt zu spielen. Von daher war da die Eingewöhnung natürlich auch sehr, sehr leicht und das merkst du einfach. Ja. Also er hat da keine Anlaufschwierigkeiten gehabt, er war sofort drin, war gleich Stammspieler und bringt gute Leistungen bis hierhin, muss man wirklich sagen. Also der Transfer war wirklich, der war gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, ist gleich in diese Rolle rein und ist da wirklich, ja, wenn man das so sieht, der sortiert, redet viel. Also das ist schon, macht schon Spaß, den Tobi Müller da zuzugucken, muss man wirklich sagen.
Also ihr spielt nach einer Dreierkette hinten, oder? Spielt ihr Vierer? Dreier? Vierer?
Naja, im Aufbau ist es, kannst du sagen, eine Dreierkette, dann schieben die beiden Außenverteidiger sehr hoch ins Mittelfeld, die beiden Innenverteidiger schieben dann so ein bisschen raus und dann fällt der Sechser zurück auf diese Mittelposition und macht dann so das Spiel. Also im Offensiven kannst du sagen, ist es eigentlich eine Zweierkette mit einem defensiven Mittelfeldspieler in der Mitte. Ja, und gegen den Ball ist es eine Viererkette, ja.
Ah, okay, alles klar. Ja, also Tobi Müller, ich meine, freut mich, dass der bei euch dann konstanter ist. Ich meine, wir hatten, glaube ich, so schon mal drüber gesprochen, warum der gewechselt ist. Also bei uns war der auch nie konstant, hatte viele Fehler im Aufbauspiel, gerade manchmal Weltklasse, manchmal war er auch wirklich schwierig, fand ich so. Und ja, ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit dem Wohlfühlfaktor zu tun. Aber jetzt hast du gar nichts über Christian Tietz gesagt, oder?
Ja, doch, finde ich schon. Also.
Ja, aber also
er lässt keine Standards trainieren, das ist der Kritikpunkt.
Also den Eindruck kann man gewinnen, dass das keine große Rolle spielt. Ansonsten ist da schon, finde ich, also wir spielen nicht mehr dieses krasse Harakiri wie noch damals nach dem Aufstieg in der Hinrunde, wo wir wirklich phasenweise gedacht haben, Leute, was macht ihr da? Also es ist schon alles ein bisschen kontrollierter geworden und ja, er findet halt keinen Mittelstürmer, ja. Also stellt da auch immer wieder Luca Schuler auf, also der ist seit Wochen völlig außer Form. Das ist so ein bisschen auch so ein Kritikpunkt, dass er da, finde ich, zu sehr an ihm festhält, was man natürlich andererseits auch wieder loben kann, weil er sagt, er baut auf ihn. Ja, kann man jetzt so oder so sehen. Also ich stelle mir manchmal so vor, was könnten wir vielleicht sogar noch erreichen, wenn wir einen richtigen Mittelstürmer hätten. Dann hätten wir vielleicht auch schon 5, 6, 7 Punkte mehr. Aber gut, das ist ein anderes, das ist halt Thema Christian Tietz und Vertrauen in Luca Schuler, von daher.
Aber der Brian Taxeira oder wie der
Kollege heißt? Ja, der ist verletzt.
Der ist verletzt.
Der hat den Bänder was zugezogen, der fällt jetzt auch ein paar Wochen aus. Großartig.
Das war keine Alternative zu Schuler oder hat er auch mal gespielt?
Nee, war beim Afrika Cup. Ist er da bis ins Finale gekommen, kam dann wieder, hat dann, glaube ich, ein paar Mal mittrainiert und jetzt ist er verletzt. Also ist keine Alternative. Also,
okay. Ja. Kap Verde. Landsmann aus Kap Verde. Okay. Die waren im Finale. Spannend. Okay, alles klar. Ich meine,
schon also Champions League, Europa League gespielt, sehe ich gerade. Mit Sturm Graz. Mhm. Ja. Naja, brauchen wir uns ja keine Gedanken drum machen, ne?
Über Champions League, Europa League.
Ja, genau. Ja, mal gucken. Also, ich glaube nicht, dass da noch groß was kommt, weil mit Benderis, ich weiß nicht, wie lange der da jetzt ausfällt, wie lange der braucht, um wieder zurückzukommen. Also von daher denke ich, dass wir die Rest der Saison mit Lukas Heimer, also mit Luca Schuler bestreiten werden, vorne in der Mitte.
Ja, okay, alles klar. Ich meine, ist ja ein Unikum, ne, dass man Paderborner zurück nach Magdeburg kommt. Das gab es, glaube ich, noch nicht, oder?
Nee, tatsächlich nicht.
Das war eigentlich immer anders.
Mal gucken. Ja, mit den Spielern, die ihr jetzt noch von uns habt, kann das auch gerne so bleiben. Also von daher. Ich glaube, Rafa Obermeier wird nicht nochmal zurückkommen. So der Conte könnte behalten. Also von daher.
Nee,
ist
Rafa,
das schon okay?
Also Rafa Oma war ja, glaube ich, bleibt nicht mehr so lange in Paderborn, aber ich glaube nicht, dass er Richtung Magdeburg dann sich verabschiedet.
Das glaube ich auch nicht.
Ich glaube, der wird die zweite Liga, wenn dann, verlassen. Naja. Ich meine, ist ja auch ein besonderes Jahr für euch. Ihr habt ja 50-jähriges Europapokalfinale oder Europapokalsieg. Ja, Finalsieg, genau. Jubiläum. Also da ist dann auch einiges los bei euch, denke ich.
Ja, es ist ja jetzt schon, also das Fanprojekt hat er ja zusammen mit dem Verein und auch mit Fanrat etc. pp., also alle so auch Block U, und haben da ein bisschen was organisiert, und da ist zu jedem damaligen Spieltag sind dann entsprechende Motto-Tage, sage ich mal, da wird dann immer wieder was gemacht an den entsprechenden Tagen. Da waren jetzt, ich glaube, 3 Veranstaltungen inzwischen. Ja, und das zieht sich jetzt so ein bisschen durch bis zum 8. Mai, und dann ist am 8. Mai ist dann so etwas Größeres geplant. Ja, also zieht es jetzt so ein bisschen durch die Saison durch, parallel wird immer mal wieder was organisiert. Das nächste ist jetzt, glaube ich, ein bulgarischer Abend. Jetzt am Donnerstag ist nochmal eine Veranstaltung zum Thema Musik und Fußball, also Fangesänge etc. pp. Da ist auch nochmal eine kleine Veranstaltung dazu. Also da hat man sich schon gut was einfallen lassen, um das Ganze so ein bisschen auch mal historisch zu begleiten.
Und es gibt auch einen Film, habe ich gehört am Wochenende. Also es gab irgendwie eine Dokumentation dazu und die wird dann auch irgendwo im Kino mal gezeigt, hieß es beim Schalke-Spiel.
Ja, genau.
Spannend, spannend, spannend.
Wir haben ja gute Erfahrungen gemacht mit Vereinen, die auf irgendwelche Europapokal Änderungen setzen. War das nicht Karlsruhe, die auch irgendwie so eine Choreo hatten, wo wir gewonnen haben dieses Jahr?
Da gab es auch mal was, stimmt. Kann ich mich dran erinnern. Ja gut, aber ich glaube...
Choreo wird es bei euch dazu aber nicht geben, also von daher.
Ja. Wir spielen ja nicht am 8. Mai gegen euch, von daher
genau.
Ist das schon. Ja, genau. Ja, genau, jetzt lass uns doch mal vielleicht so ein bisschen auf die Mannschaft, du hast ja schon ein bisschen was erzählt. Ich habe euch, das letzte Spiel, was ich gesehen habe, teilweise war gegen Braunschweig und dann das Spiel am Wochenende Samstag gegen Schalke. Das fand ich wirklich krass. Also ich meine, ich fand zwei Sachen krass, muss ich sagen. Ich fand krass, wie sehr Schalke euch in der ersten Halbzeit beim Fußballspielen zugeguckt hat. Aber was ich auch krass fand, ist, dass man erstmal in die Lage kommen muss, dass ein Gegner so lethargisch zuguckt, ohne ins Spielgeschehen einzugreifen, zumindest in der ersten Halbzeit. Das war schon eine krasse Nummer, also auch von den Werten her. Zweikämpfe, ich glaube ihr 68%, Schalke 39 oder sowas. Also heftig. Wie hast du das wahrgenommen? Du warst im Stadion, denke ich, oder?
Ja, es war krass. Also das war schon. Es hatte natürlich auch noch ein bisschen Begleitumstände, sag ich mal. Also eine große Gruppierung von uns, die ist 25 geworden und die haben an dem Samstag ihr Jubiläum so ein bisschen gefeiert. Ein bisschen ist gut. Also es gab eine große Choreo vorher. Die eine oder andere Pyro-Show und es war auch alles ein bisschen, ja, vom Support auch ein bisschen anders. Es war so ein bisschen so ein Motto-Tag mit, ja, so alten Klamotten, die man dann anziehen sollte, die es damals so gab. Und war ganz witzig. Der Spielverlauf hat natürlich dann auch super damit reingepasst. Das war natürlich stimmungstechnisch war es wieder, also war wirklich schon eines der geilsten Heimspiele in der letzten Vergangenheit. Oder in der letzten Vergangenheit, in der näheren Vergangenheit. Und ja, also wie du schon sagst, das war schon einigermaßen krass. Also, wir haben uns teilweise angeguckt, konnten unseren Augen nicht trauen, was da gerade auf dem Rasen passiert. Weil ich hätte mir nie vorstellen können vorher, dass wir Schalke dann eine Halbzeit so herspielen. Also die hatten ja noch Glück, dass es nur drei waren. Sind ja gar nicht in die Zweikämpfe gekommen. Wir haben das auch richtig gut bespielt. Und also Hut ab vor dieser Leistung. Das war wirklich stark. Die zweite Halbzeit dann so ein bisschen rausgenommen. Da kam dann Schalke auch noch ein bisschen besser ins Spiel wieder. Aber ich hatte nie den Eindruck, dass da noch irgendwas passiert. Und war schon eine sehr, sehr runde Leistung. Und ich sag mal, wenn man das ist so das tatsächlich, was so seit dem Kiel-Spiel tatsächlich auch passiert ist. Also, es hat immer so den Eindruck, vorher war es so, dass die Mannschaft, wenn es nicht so lief, dann so, das klingt wieder hart, soll gar nicht so hart klingen, aber ich kann es nicht anders formulieren. Das ist so Dienst nach Vorschrift. Wenn es dann nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Und inzwischen hat man aber den Eindruck, dass dann, wenn es dann nicht funktioniert, dass zumindest dann Leidenschaft, Mentalität auf dem Rasen sind und dass man das dann eben damit versucht, so ein bisschen wettzumachen. Und das war das Spiel gegen St. Pauli, was das auch bestätigt. Und gegen Hertha jetzt, nicht gegen Hertha, gegen Schalke jetzt die erste Halbzeit, die war, also, ja, keine Ahnung, das war einfach nur richtig, richtig gut. Und wenn man das jetzt bestätigt die nächsten Wochen, ich glaube, dann haben es die nächsten Gegner auch verdammt schwer gegen uns.
Ja, vor allen Dingen, also es waren so einige Spieler, die mir da aufgefallen sind, also Barış Artık, spricht man es glaube ich aus, ungelogen, wobei der mir nachher ein bisschen zu überheblich wurde, der hat da so komische Tricks dann abgezogen, wo ich mir dachte, okay, weiß ich nicht, ob das jetzt so zielführend ist, das so zu tun, aber neben ihm auch hier der El Hankouri und Condé war das glaube ich, der Vollglatz-Kollege. Den fand ich mega. Und El Hankouri natürlich auch. Also schon ein paar Spieler, die sich da in Rage gespielt haben, ne?
Ja, also El Hankouri ist seit Wochen in super Form. Also er war auch gegen Kiel, gegen Hertha, auch gegen St. Pauli mit der beste Mann auf dem Platz bei uns. Aber auch jetzt gegen Schalke wieder. Ja, der ist in einer richtig guten Form. Ja, Artık ist halt unser, kann man, also er ist halt wirklich unser Unterschiedsspieler. Bei allen negativen Macken, die er halt hat mit seiner Lamentiererei etc. pp. Aber also, wenn es rein ums Fußballspielen geht, dann kann man dem Jungen schon zugucken, das macht schon Spaß. Immer wieder eine Idee, ohne dabei jetzt großartig schnell zu sein oder so, aber immer wieder eine Idee, gut am Ball, tolle Übersicht. Und ja, das macht schon Spaß. Und wenn man dann, wie gesagt, den Elan Kuri dazu hat, der gerade in einer richtig guten Form ist, der dann 1-gegen-1-Situationen sehr, sehr gut auflösen kann, auch einen sehr guten Abschluss hat und da aus der zweiten Reihe auch immer mal gefährlich aufs Tor schießen kann. Es ist zurzeit wirklich schwer, da jemanden irgendwie negativ rauszunehmen, abgesehen von ein bisschen von Lukas Schude, der so ein bisschen abfällt. Also wer da im Mittelfeld auch gerade sehr, sehr wichtig für uns ist, ist Silas Gnaker. Bringt nach vorne immer wieder gute Ideen rein, spielt sehr, sehr gute erste Pässe aus dem Mittelfeld heraus und ist dabei auch unheimlich zweikampfstark. Dann El Fadi dazu, der sich gefangen hat, wieder im Defensivbereich, der da wirklich, ja, zusammen mit Müller, also diese Achse, El Fadli auf der 6 und Müller dahinter, das macht schon richtig Spaß, das defensiv auch zu sehen. Also da haben sich zwei gefunden. Und also fällt es jetzt wirklich schwer, da jemanden irgendwie rauszunehmen, der jetzt gerade leistungsmäßig so ein bisschen abfällt.
Kurz highlighten, Marco, hast du gerade Vollglatz-Kollege gesagt? Da haben wir den Sendungstitel für heute schon gefunden, weil bei der Kombination an Padercast Teilnehmer, wenn Andreas noch dazu kommt, der hat noch eine Haarpracht, aber in der Konstellation ist Vollglatz-Kollege natürlich ein sehr schöner Begriff.
Ja, Condé ist der mit der Vollglatze. Der Gnacker hat auch nicht mehr so ganz viel auf dem Kopf, oder?
Naja, also Vollglatz-Kollegen, die Vollglatz-Kollegen aus Magdeburg, das finde ich gut.
Ja, ich bin sehr gespannt, ob ihr das die Power auch bei uns auf den Platz bringt, weil ich glaube, dann wird es in der Tat sehr, sehr schwierig. Und du hast es ja vorhin schon gesagt, also ich denke auch, dass das ein sehr attraktives Spiel werden könnte mit ziemlich vielen Toren. Also ich glaube, das könnte ein Hingucker-Spiel werden am Wochenende.
Das denke ich auch, definitiv.
Von der Veranlagung her, ich hatte zuletzt im Kopf, dass ihr sehr auf Spielkontrolle geht. Also ich meine, das war das Thema in der Hinrunde, ne? Dass ihr, glaube ich, mit sehr viel Ballbesitz agiert. Ist das weiter? Das ja. Darauf kann man sich weiterhin einstellen, weil ich glaube, das ist ja das Untypische im Vergleich zu den Jahren vorher gewesen, ne?
Ja, Christian Tietz, wenn Ball. Ja, definitiv. Also das ist schon immer noch dieses Ballbesitz, dieser Ballbesitz-Fußball, den Christian Tietz da, seitdem er hier ist, bei uns eigentlich schon propagiert, ist so gnadenlos durch, ja. Also da ist auch egal, wer der Gegner ist. Es sei denn, der Gegner lässt es ihm nicht zu, wie zum Beispiel Hertha so in den ersten 20 Minuten, da war es schon, die haben uns schon ordentlich hinten reingedrängt. Aber ansonsten, wenn es der Gegner dann zulässt, dann machen wir das auch sehr, sehr gerne.
Da bin ich mal gespannt. Ich meine, also Schalke hat euch ja, glaube ich, erst an der Mittellinie angelaufen, also Höhe-Mittelkreis, so fand ich das teilweise, zumindest in der ersten Halbzeit. Ja, ja. Und ihr hattet ja in der ersten Halbzeit, glaube ich, 89% teilweise an Ballbesitz. Das war ja pervers. Also die sind ja nur hinterhergerannt. Also,
aber tut ihr euch schwer?
Das will man nicht sehen am Wochenende.
Tut ihr euch schwer mit Gegnern, die sich dann hinten reinstellen? Weil das war immer so, gut, wir haben mal eine Zeit lang in der Hinrunde, glaube ich, versucht, auch extrem auf Spielkontrolle zu gehen. Und ich meine, zwischendurch hat Lukas Kwasniok dann gesagt, nur noch bei Gegnern, die denen wir klar überlegen sind. Also das ist nicht mehr unbedingt das Mittel zur Wahl, auch wenn wir, glaube ich, jetzt mittlerweile wieder, ich habe jetzt die Werte gegen Wiesbaden nicht im Kopf, aber gefühlt müssten wir da sehr viel Ballbesitz gehabt haben. Also kommt so ein bisschen drauf an, bei uns ist das bei euch, also habt ihr, mit welcher Art von Gegnern habt ihr euch denn bisher schwer getan? Wenn du sagst, Braunschweig war ein Scheißspiel, dann wahrscheinlich die den Bus so gut parken können.
Nee, also ich fand, Braunschweig hat gar nicht, also es ist, wir haben große Probleme, glaube ich, mit Gegnern, die uns früh anlaufen, also die wirklich früh anlaufen, die hochpressen. Das war gegen Hertha zum Beispiel so, die in der ersten Halbzeit das verdammt gut gemacht haben. Auch gegen Braunschweig, also Braunschweig tut man so ein bisschen Unrecht in meinen Augen. Also die haben, also zumindest haben sie gegen uns, finde ich, ein offensiv sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht. Also die haben uns immer wieder beschäftigt, bei Ballgewinn wirklich immer versucht, auch sofort umzuschalten, schnell umzuschalten. Und das ist tatsächlich auch ein Problem. Also wenn wir so hoch stehen, wie wir das jetzt zum Beispiel gegen Schalke hatten, und der Gegner dann in der Lage ist, eben besser zu verteidigen als Schalke, und dann in diese Umschaltsituation kommt und diese Räume, die dann natürlich entstehen bei uns, und die ordentlich bespielen kann, dann kriegen wir Probleme. Wir kriegen auch Probleme, finde ich, wenn Gegner mit einer gewissen Körperlichkeit rangehen, weil wir haben relativ viele eher kleinere, schmächtigere Spieler auf dem Platz. Und das merkst du. Das merkst du einfach. Also wenn dann ein Gegner kommt, der körperlich gut dagegenhalten kann, kriegen wir im Mittelfeld auch Probleme. Da kommt es also auch darauf an, mit wem du da spielst, aber gerade dann im zentralen Mittelfeld kann es dann schon mal auch eng werden. Oder auch auf den Außenpositionen, weil unsere Außenverteidiger da auch relativ schmeckt, gerade die linke Seite mit Leon Belbel. Also da wird es dann eher kritisch. Also ich glaube tatsächlich, wir haben weniger Probleme mit Mannschaften, die, wie du gesagt hast, im Bus parken, wobei da fallen mir jetzt in der zweiten Liga gar nicht mehr so viele Mannschaften ein, die das tatsächlich machen. Eher so wirklich mit Mannschaften, die uns sehr, sehr früh im Aufbau stören. Da kriegen wir eher Probleme.
Okay. Der Chat ist schon dabei, die Aufstellung zu machen. Tatsächlich bin ich da sehr gespannt, welchen Ansatz Lukas Kwasniok wählt. Ob er wirklich früh anlaufen lässt, ob wir dann mit schnelleren Spielern wie Ansa und Conte spielen, um auf Umschaltmomente zu gehen, oder ob wir eher einen Grimaldi reinstellen, weil der körperlich ist. Das wird schon sehr, sehr spannend zu sehen sein. Also da bin ich auch wie du genau gespannt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich vielleicht auch kommt bei uns manchmal vor, dass wir mit der falschen Einstellung ins Spiel gehen, sei es jetzt moralisch oder also im Sinne von Einsatz oder eben vielleicht auch taktisch, und dass sich das dann während des Spiels noch wandeln wird. Also ich glaube, das wird echt ein ganz, ganz spannendes Spiel. Also und nicht unbedingt vom Ergebnis, aber von der Taktik her auf jeden Fall.
Ja, und auch von der Stimmung, Budi, sollte auch gut voll sein, weil in der Regel macht ihr ja den Gästebereich voll, zumindest unser, solltet ihr ohne Probleme voll kriegen.
Ah, ich denke, der wird ausverkauft sein, ja.
Also für die die Sanitäreinrichtung wieder, sind die eigentlich wieder heile, Marco?
Wir sind ja die Hansa Rostock. Also.
Ich weiß. Aber, ja, aber die haben die schnell genug ersetzt bekommen. Also das Problem war, dass man die nicht so schnell ersetzt bekommen hat. Und ja, keine Ahnung, ob die jetzt wieder funktionieren. Also kann sein, dass ihr da nicht auf Toilette gehen könnt. Ja, aber würde mich mal interessieren, ob mittlerweile die Getränkestände vergittert sind oder ob man das auch noch nicht hinbekommen hat. Naja, schauen wir mal. Gut, ja, jetzt haben wir schon viel über das Spiel gesprochen. Wollen wir es noch tippen? Zu guter Letzt.
Sehr gerne.
Der Gast beginnt, Thomas.
Ja, tja. Also ich lag jetzt die letzten Wochen eigentlich gar nicht so verkehrt, von daher.
Hast du 3-0 für euch gegen Schalke getippt?
Nee, 3-0 nicht, 3-1, aber also ich glaube, in Paderborn haben wir, seitdem ich denken kann, noch nicht gewonnen. Es wird Zeit. Die eine oder andere Serie ist jetzt unter Christian Tietz tatsächlich gerissen. Von daher tippe ich einfach mal ganz vorsichtig auf ein sehr, sehr rassiges 2-1 für uns.
Ich glaube auch, dass ihr als Spitzenreiter, als Favorit in das Spiel geht, weil wenn du so die letzten Spiele mal als Messlatte da dran hältst, würde ich sagen, seid ihr da deutlich besser aufgestellt als wir. Von daher.
Also, ja, es wird Zeit. Oft genug bei euch nicht gewonnen, von daher wird es echt mal Zeit.
Schauen wir. Basti, was sagst du?
Also ich habe tatsächlich eher in diesmal kein Tipp, sondern ein Wunschergebnis aufgeschrieben.
Ein Wunschergebnis?
Ja, also das Wunschergebnis lautet 3-0, weil wir halt mit minus 2 immer noch auf Platz 6 eine ganz merkwürdige Tordifferenz haben. Also ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich sogar irgendwann, wenn wir jetzt so 5. oder 6. Sowas um den Dreh werden mit einer negativen Tordifferenz, ob es das überhaupt jemals gegeben hat. Deswegen habe ich mir ein 3-0 gewünscht. Ich fürchte, aber auch nach den Erkenntnissen, die ich jetzt hier gewonnen habe, dass wenn wir überhaupt gewinnen, dass auch eher so in Richtung 2-1, 3-2, einer ganz knappen Kiste geht. Aber wir müssen mal was tun für die Tordifferenz. Insofern muss ich da mal eingreifen und 3-0 tippen.
Dann haben wir immer noch eine positive Tordifferenz. Also von daher.
Das ist krass, ne? Ja, das ist echt krass. Ja. Na gut, wenn du einmal 5-0 verlierst gegen Fürth und 4-0 gegen Kiel dann aber jedes Spiel nur mit einem Torunterschied gewinnst quasi. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir mal mit 2 Toren jetzt, also so deutlich, das war eigentlich ganz untypisch, ne? Wir haben sonst immer 4-0 gewonnen oder 5-0 verloren. Oder so, also ganz untypisch irgendwie. Brauchst halt dann 7 Spiele, um so 2 Spiele wieder auszugleichen, ne? 7 oder 8 Spiele, ja. Also von daher, Marco, was sagst du?
Ich sag, wir verlieren, weil allein schon aus dem Grund, dass wir immer, wenn wir oben dicht dran sind, eigentlich nicht kontinuierlich punkten und dann wieder der Abstand größer wird, um uns dann wieder langsam ranzurobben. Also ich denke, wir verdienen 1-3 am Sonntag.
Ja. Und dann Andreas ist ja praktischerweise, war zwar im ersten Teil der Sendung dabei, nehme ich mal an, wird aber 4-0 tippen. Und Kevin tippt, ist noch im Chat unterwegs. Ich sehe hier was von 3-0, ist wahrscheinlich noch nicht der Tipp.
Nein, nein, das ist nicht der Tipp.
Reichen wir gleich noch nach. Kevin wird noch kurz in die Tastatur hauen, während wir uns verabschieden. 4-1.
Genau, aber
4-1 tippt Kevin. Sehr gut.
4-1.
Du hast nach Ecken oder was? Okay.
Ja, nach Ecken kann sein. Wobei du hast jetzt so oft erwähnt, dass ihr nach Standards echt schlecht seid und dass das die größte Schwäche von Christian Titz
spielt bei Augsburg.
Nee, Christian Titz. Ein I.
Nicht, nee, Titz wird er tatsächlich
ja, gesprochen. Ja, geschrieben Titz. Wie auch immer.
Naja, er wird lang gesprochen, hat er mal Titz. Hier auf einer der ersten PKs hier gesagt, dass er
also
dass
ich, das I lang gesprochen wird. Wenn alles normal läuft, müsstet ihr uns jetzt 3 Buden nach Ecken und Freistößen einschenken. Dann ist der Kritikpunkt bei dir auch weg und wir haben es hier schon gejinxt.
Ja, dann hätten wir unsere bisherige Quote, glaube ich, mehr als verdoppelt. Also wir haben bis jetzt 2 Tore nach Eckbären in der Saison erzielt.
Ehrlich gesagt, hört man aber auch schon irgendwie mit 5 oder 6 Toren gehörst du auf einmal zur Top-Mannschaft nach Standards. Also das sind so Statistiken.
Ja. Ja, würde ich gerne. Also, weil das ist, wie gesagt, ist halt ein Mittel, was, glaube ich, inzwischen im Profifußball gesamt, glaube ich, fast 40% der Tore sind Tore nach Standardsituationen. Und wenn man sich das mal überlegt, dass man bei uns im Prinzip dann, wenn man diese Statistik mal als Grundlage nimmt, 4 von 10 Toren selber sich wegnimmt, ist das natürlich schon krass, ja. Also. Von daher. So,
meinst du jetzt stellst du eine Hypothese auf, dass ihr 40% mehr Tore schießen würdet, wenn ihr gescheite Standards schießen machen würdet und dann wärt ihr sozusagen Tabellenerster?
Nee, na, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also das würde ich damit nicht sagen.
Er hätte zumindest die meisten Tore geschossen.
Aber ja. Dieses Mittel nimmt man sich halt komplett weg und das ist schon sehr ärgerlich. Also das Mittel einer statistischen Chance von 40% sich einfach so gar nicht ins Spielsystem mit reinzunehmen, das finde ich persönlich schon eigentlich haarsträubend. Aber gut.
Ja, aber du hast trainierst Punkte, du da nicht. Ich meine, sowas trainierst, fängst ja nicht an, in der Senioren zu trainieren. Das musst du ja in der Jugend schon drin haben. Also
ja, sicherlich. Aber ich glaube schon, dass das auch im Männerbereich eine Menge ausmachen kann. Da, wenn du dann einen guten Schützen hast und dann 2, 3 Abnehmer in der Mitte hast, das kann schon viel ausmachen. Also ich glaube, eines der ganz, ganz guten Beispiele dafür ist tatsächlich der SFC Heidenheim. Wenn man die mal nimmt, wenn man da auch mal in der Bundesliga guckt, dass die wirklich auch immer wieder Tore nach Standardsituationen erzielen, weil sie eben da auch einen sehr, sehr guten Schützen haben. Mit dem Jan-Niklas Beste, der da auch immer wieder in der Lage ist, gute Freistöße, ja. Gute Eckbälle zu treten. Das kann schon eine Menge ausmachen. Und gerade so wirklich enge Spiele, wo es dann lange 0-0 steht oder lange unentschieden steht und dann einfach mal so eine Ecke kurz vor Schluss mal ein Tor dann. Das ist auch nicht so schlecht.
Also wenn
aber gut, vielleicht klappt's gegen euch. Wer weiß. Vielleicht macht der Tobi Müller tatsächlich sein noch ein Tor, also sofern er spielt. Ich weiß ja nicht, was da für vertragliche Details noch sind, ob er am Wochenende spielen darf.
Dann bin ich auch gespannt.
Oder ob man das jetzt ausgeschlossen hat, dass er gegen euch spielt. Ich weiß nicht, was da vielleicht im Vorfeld noch gesagt wurde.
Das finde ich daher. Cool. Das würde ich cool finden. Also nicht für euch, aber für schlaue. Also es würde mir Vertrauen geben in die Leute, die bei uns Verträge machen, dass die mit allen Wassern gewaschen sind. Aber ich habe mal gerade nachgerechnet. Also ihr habt 38 Tore, du sagtest 2 Standardtore ab und sag, die 36 Tore sind irgendwie 60%. Komme ich darauf, dass ihr dann ansonsten knapp. Also wenn ihr wirklich noch 40% Standardtore von eurer Gesamttoranzahl hättet, dann hättet ihr 60 Tore geschossen. Dann wärt ihr tatsächlich in der Also ganz weit vorne. Ja.
Ist das aber jetzt alles sehr hypothetisch?
Krass. Das ist jetzt sehr hypothetisch, ja. Aber so wie es jetzt läuft gerade, kann ich sagen, ich bin sehr zufrieden mit den 30 Punkten, mit der Tabellensituation. Von daher.
Die Mona schreibt gerade, wir Paderborn sind der Tabellen 13. der Heimtabelle und ihr seid der Tabellen 13. der Auswärtstabelle.
Ja, das schreit doch nach einem 4-4.
Ja. Genau, mit einer Führungstreffer nach 5 Sekunden durch irgendjemand. Ich weiß gar nicht, wo der Kollege heute spielt. Ich glaube, er spielt gar nicht mehr.
Wer denn?
Wie hieß er denn damals, der das Tor geschossen hat, das 1-0? Das war doch so ein Blitztor. Der ist damals nach Aue gegangen, glaube ich, nach uns. Also der ist bei uns nicht mehr so wichtig. Ich habe es vergessen, schon so lange her. War jetzt auch nicht so.
Also ich weiß, wer einen Ausgleich damals gemacht hat, das weiß ich noch, aber
Christian Beck bestimmt.
Nee, das war Philipp Türpitz, ein Elfmeter.
Ah, okay.
Sollen wir noch die 2 Fragen aus dem Chat nehmen, bevor wir
fragen? Ja, gerne.
Also die erste Frage ist, wie zuversichtlich bist du, dass der FCM sich dauerhaft in der zweiten Liga etabliert? Thomas?
Ja, also wenn ich sage mal, wenn die Entwicklung so weitergeht, wie das jetzt gerade passiert, dann bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir uns zumindest in der zweiten Liga etablieren. Wann es dann vielleicht auch mal so ein bisschen mit Blick nach oben gehen kann, das wird sich zeigen, aber ich bin guter Dinge, dass wir jetzt zumindest erstmal den Schritt schaffen werden, dass wir erstmal ein konstanter Zweitligist sind, so wie ihr das ja lange, lange Jahre auch gewesen seid. Und vielleicht gelingt es uns dann eben auch mal irgendwann mal so einen Ausrutscher nach oben zu haben, wobei da muss natürlich aber auch viel, viel passen. Ja. Das wisst ihr ja selber auch. Aber ich denke schon, ich bin da sehr zuversichtlich, dass das jetzt, dass wir jetzt die nächsten 4, 5, 6, 7 Jahre auf jeden Fall erstmal Zweite Liga spielen werden.
Das okay. Die zweite Frage ist, hättest du gedacht, dass Christian Tietz so gut zu euch passt oder dass der dauerhaft zu euch passt?
Nein, tatsächlich nicht. Aber er muss ja nicht sympathisch sein, er soll seine Arbeit hier gut machen, das macht er, da kann man sagen, was man will. Und von daher gibt es da wenig, also gibt es sehr, sehr wenig Kritik zurzeit an Christian Tietz, das muss man einfach so sagen. Und ich muss auch sagen, ich bin auch da beeindruckt, das ist das falsche Wort, aber ich finde es da auch gut, dass da bei uns auch jetzt in der Phase, wo es wirklich nicht so gut lief, wo wir jetzt die 8 Spiele da nicht gewonnen haben, dass da innerhalb des Vereins null Diskussion auch gekommen ist. Also es gab nicht einmal irgendwie interne Stimme, dass da irgendwie ein Trainerwechsel vielleicht mal angedacht ist. Gar nicht. Also man hat halt den Trainer grundsätzlich den Rücken gestärkt. Man hat ja auch da wieder in der Phase, kann man jetzt streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Man hat im Winter den Vertrag verlängert mit ihm wieder um ein Jahr und hat da auch ein klares Zeichen natürlich auch an die Mannschaft gesendet. Von daher, es passt zurzeit sehr gut. Es wäre jetzt nicht schlimm aus sportlicher Sicht, wenn es so weitergeht. Von daher, weil wenn es so weitergeht, heißt das, dass wir definitiv die Klasse halten und dann ist alles gut. Und wenn dann der Name Christian, der Trainer Christian Tietz ist, dann ist es eben so und dann soll das auch so sein.
Ja, ich glaube, Klassenerhalt wird bei euch kein Thema. Darf ich nochmal zu guter Letzt fragen, du kommst nach Paderborn, richtig?
Das weißt du doch.
Ja, ich weiß das, aber unsere Hörer wissen das nicht.
Ja, ich werde am Wochenende, wenn jetzt nicht ganz was Gravierendes dazwischen kommen, werde ich am Sonntag in Paderborn sein. Ja. Vielleicht ja, auch schon am Samstag, mal gucken.
Ich hoffe am Samstag. Der Thomas kommt mich besuchen und wir gehen dann Samstagabend in der Stadt. Also falls der eine oder andere uns trifft, kann er dich dann auch persönlich einmal vermöbeln, kennenlernen. Einwandscherz. Nein, also genau, ja, Thomas ist am Wochenende da und macht ein bisschen Stadionhopping, erst bei der C-Jugend von Grün-Weiß und dann nachher in...
Bei der C-Jugend von Grün-Weiß?
Hä? Ja, erkläre ich dir irgendwann mal.
Okay.
Alles gut. Genau, ja, cool, dass du da warst und ich freue mich noch mehr, dass du Samstag wieder da bist, persönlich. Das probieren wir nämlich schon seit 4 Jahren. Also
einigen Jahren.
5 Jahren. Es hat noch nie geklappt, dass wir uns irgendwie getroffen haben, obwohl wir hin und wieder gerne mal miteinander telefonieren. Und jetzt soll es dann wirklich so sein. Alle Daumen drücken, dass das auch klappt.
Ich hoffe, ich laufe nicht noch vom Bus oder so. Ja, genau.
Ja, reiß dich zusammen.
Sehr gut.
Alles klar. Gut, schön, dass du okay. da warst, Thomas.
Ja, vielen sehr Dank. Gerne. Danke für die Einladung. Und ja. dann wünsche ich euch noch viel Spaß.
Gut.
Super. Und wir sehen uns am Wochenende.
Ebenso. Okay. Viel Spaß.
Bis dann denn. Macht's gut.
Ciao.
Ja, schönen Abend noch. Ciao. Ciao.